Willkommen im Hörndli. Da ist der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam.
Hörndli 52 und endlich wieder mal in unserem trauten Heim im Hörndli. Hallo Sam.
Hallo Niki.
Hast du noch müssen das Wi-Fi führen, bevor wir da heute im Hörnli aufnehmen können?
Ja, ich habe einfach wie nicht recht gewusst, wo die Sachen sind auch, weil ich bin jetzt mir eigentlich gewöhnt, dass man da aus dem Rucksack raus handelt. Aber ja, es hat dann doch funktioniert. Ich bin extra ein bisschen früher nach Hause die Sachen gesucht. Du bist auch wieder mal angereist heute. Ich habe mich gefragt, wie weit hast du von dir daheim zu unserem Stammtisch? Weißt du das?
Anzahl Kilometer.
Ja, oder Minuten, oder?
Einfach. Ja, jetzt heute Abend habe ich Google Maps eingeschaltet, wegen dem Abendverkehr durch die Stadt St. Gallen.
Und wie weit ist es etwa?
20 Minuten.
Hast du jetzt das Gefühl, du wirst das als außerordentlich weite Anreise?
Ja, wenn ich ein Stefan Lichtsteiner wäre, dann würde ich sagen, dass es eine weite Anreise ist und die Folge darum heute vielleicht auch nicht so gut wird. Weißt du, für eine Raumtemperatur da drin?
13,2 Grad.
Das spricht auch dafür, dass es heute eine ganz schwierige Folge
ist. Vielleicht machen wir heute auch noch 25 Minuten Pause.
Unbedingt, Trinkpause. Ja, unbedingt. Hey, ja, ich freue mich auch sehr, um heute wieder mal das zweite mit dir an den Tisch hocken, weil wir haben ein bisschen Fleisch im Knochen.
Hey, ja, es ist etwas passiert. Zweimal nacheinander einen Gast gehabt im Hörnli. Ich habe mich auch gefreut, um heute wieder mal unter vier Augen mit dir zu schwätzen. Wir haben ein paar Themen. Wir haben ein Spitzenspiel gehabt, wir haben ein Basel-Spiel gehabt, wir haben ein Winterspiel gehabt. Und ich glaube, wir müssen auch einfach mal ein bisschen schauen, wo das wir aktuell gerade so stehen rund um den FC St. Gallen.
Hey, vielleicht noch schnell einen kurzen Rückblick zu der letzten Folge vor zwei Wochen. Dort haben wir ja am Anfang der Folge angekündigt, dass Hörnli live geht. Und da ist ja einfach nur noch verrückt, was da passiert ist.
Verrückt trifft es recht gut, ja. Ich bin davon ausgegangen, dass du da noch selber weiterführst. Nein, nein, nein. Mir schon den Ball zuspielst,
während
ich in meine Notizen hineinschaue. Wir sind ehrlich gesagt überrascht gewesen.
Hey, also danke vielmals, Mann. Also, das ist einfach unfassbar. Gell? Wir wissen, uns hören viele Leute zu, aber es ist viel einfacher, um einfach daheim euer Podcast-App einzuschalten und uns ein bisschen zuzuhören, zum Einschlafen, zum Joggen oder zum Arbeiten zu gehen. Aber dass ihr uns wirklich so schnell ausverkauft und wir am 27. April von ausverkauftem Publikum in der Grabenhalle dürfen live ein bisschen reinhören. Das ist unfassbar. Also wir sind wirklich, wo wir das gesehen haben, dass das ausverkauft ist in noch kürzester Zeit, da haben wir uns schnell müssen durchschütteln.
40 Stunden.
Wirklich krass.
Ist ja, glaube ich, gegangen. Ich habe einen Screenshot bekommen, von jemandem, der ein Billett kaufen wollte und mir gesagt hat, dass das ausverkauft ist. Und ich bin erst mal einen Teil davon ausgegangen, dass da irgendetwas nicht korrekt ist, irgendein Server kaputt oder so. Ich hätte nicht gedacht, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit so viele Billette verkaufen können. Wir haben es dann aber geschafft, um dank der Grabenhalle noch ein paar weitere Billette irgendwie in Umlauf zu bringen. Wir haben das eigentlich noch kommunizieren, aber haben dann auch bei dem Restock gar keine Möglichkeit gehabt, um da irgendjemandem zu erzählen, weil da einfach schon wieder alle weg sind. Das ist grossartig.
Krass. Also danke vielmals. Wir freuen uns wahnsinnig. Ja, das wird eine richtig glatte Geschichte. Ihr könnt euch freuen auf einen interaktiven FC St. Gallen-Abend im klassischen Hörli-Format.
Hast du mehr Druck jetzt?
Hey, nein. Nein, also logisch, das ist so ein Abend, wo du vier Unterhosen mitnimmst, weil es könnte sein, dass sie dreimal einschiss ist. das könnte passieren, aber sonst überhaupt kein Druck. Nein. Nein, logisch, ich meine, ist cool.
Für alle, die mitkommen, nehmt bitte ein Bärli extra Unterhosen mit für den Niki, falls er es vergisst.
Ich würde jetzt mal sagen. Und für dich? Also,
ich würde jetzt mal
im sagen. Rennen, ich sehe übrigens auch viele Renner, die sich irgendwie ab Kilometer 38 einschiessen. Also,
ja, das ist eine Übungssache. Niki hat Unterhosen wahrscheinlich Größe M. Nehmt für den Niki frische Unterhosen mit.
Hey, ja, ein anderes kleines Thema, das wir noch hatten in den letzten zwei Wochen, ist, wie viele FC St. Gallen Fans bestellen wie viel Mal Lieferdienst? Was war das für eine Story?
Für mich, du referenzierst auf das aufs Tagblatt.
Also das Tagblatt hat einen Zeitungsartikel gemacht mit die Lieferdienste der Stadt St. Gallen spüren jedes Spiel vom FC. Wir machen da merklich weniger Umsatz, es bräuchte merklich weniger Mitarbeiter an diesen Tagen. Mhm.
Je weiter der Artikel gegangen ist, umso mehr ist er dann da wie auch ein relativiert worden, weil es hat sich dann ja herausgestellt, dass an den Tagen vor dem Heimspiel
mehr
Leute bestellen.
Ja, also irgendwie weiss ich auch nicht, wie dem Ganze so kann glauben. Nebst dem, dass viele auch nicht aus der Stadt St. Gallen kommen.
Ich habe mir dann mal noch überlegt, wer sonst noch könnte unterleiden an diesen, oder unter diesen Heimspielen leiden. Und ich habe dann gedacht, dass wahrscheinlich die VBSG während dem Match auch einfach weniger Busfahrer braucht.
Ja.
Fahrer nachher nicht, weil dann sind ja die Extrabusse,
die
gebraucht werden. Aber so während dem Spiel haben die wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Personal, was brauchen. Und wer es auch könnte merken, ist vielleicht das Kino. Die bestellen dann wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Popcorn auf Vorrat.
Aha.
Und ich glaube auch das Hallenbad. Im Hallenbad hat es wahrscheinlich auch merklich weniger Leute.
Gut, geschwommen hat in der letzten Zeit meistens der Gegner vom FC St. Gallen und nicht die Fans. Darum ist auch da ein wunderbar schöner Übergang, um so ein bisschen in sportliche Teile reinzugehen. Vor zwei Wochen, wir haben gewusst, ja, ist halt auch ein bisschen abhängig, was Thun so macht. Und die marschieren einigermaßen durch. Und wir haben zuerst mal das Gefühl gehabt, gut, wir haben hier ein Heimspiel gegen die FC Winterthur und die hauen wir irgendwie 5-0 aus dem Stadion. So einfach war es dann nicht. Sondern ist dann gleich noch einigermaßen kompliziert worden, bis uns der Alessandro Vogt in der Nachspielzeit mit einem Penalty erlöst hat.
Aber auch da war ja ein Linknarz gewesen, Schluss am Ende.
Ja, ich habe
ja passt eigentlich zu dem Spiel.
Ja, ich habe mir eben vor dem Match habe ich mir schon aufgeschrieben, nachdem dass der Bukalfa in der ersten Halbzeit den Penalty verschossen hat, habe ich mich gefragt, ja, hey, wer schiesst jetzt bei uns eigentlich Penalty? Und der Alessandro Vogt wäre, glaube ich, nicht mal in der ersten Elf drin von mir. Also ich hätte noch einen Wechsel gemacht und den schiessen lassen. Aber ich bin Lüge gestraft worden.
Ist dann, glaube ich, im Nachhinein auch so öffentlich gesagt worden vom Enomassen, dass der Vogt eigentlich noch nicht parat wäre zum Penaltyschiessen. Er hat ja, glaube ich, gesagt, das kann er noch nicht.
Das darf er eigentlich gar nicht, weil er es nicht gut kann. Wenn er auch eindrücklich bewiesen hat, dass er es gerne nicht so gut kann, hat aber gleich geklappt. Der hat ihn einfach gefühlt voll rein drauf gefetzt und Capino ist er nicht mehr. Ist er nicht mehr dran angekommen.
Wenn du die Wiederholung anschaust, oder als ich die Wiederholung angeschaut habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass wenn der Capino die Hand so 3 Grad anders gekippt hätte oder so einen Zentimeter weiter runter, dann hätte er dann wahrscheinlich auch der zweite abgewehrt. Ist ja dann nicht passiert. Ich will mal schauen, wie viele Penalty das wir schon hatten diese Saison.
Aha.
Meinst du es? Was schätzt du?
Boah, wir hatten viele Penaltys, ja. Wir sollen die alle aus der
einen... Wir haben zwei meisten Penaltys bekommen in der Liga.
Also dann sage ich, wir haben... Ja, da kannst du jetzt schon noch vertun, jetzt muss ich aufpassen. Wir reden nur von Pflichtspielen. Mhm. Wir reden ohne die Penalty-Schiessen-Geschichten.
Ohne Göpp.
Dann sage ich, haben wir 7.
11.
Fuck.
11 Penalty.
Das wäre mein erster Guess gewesen, aber ich denke, das ist viel zu viel.
Ja, das sind deine 11 Schützen, die du vor dem Vogt eigentlich aufgestellt hast. Wir haben davon 7 verwandelt.
Gerne nicht so eine gute Quote. Nein. Also am Anfang hat der Carlo Bucalfa hat die 11 Meter einfach in einer Souveränität verwandelt.
Ja, ich glaube, 4 oder 5 von denen hat er gemacht.
Im Göpp hat er dann einmal verschossen und irgendwie seitdem hat er den Knopf drin.
Ja, zweimal hat er verschossen. Einmal der Witzig, einmal der Baldi.
Aha.
Und 4 hat er gemacht. Und dann haben wir einmal den Vogt, einmal den Görtler gegen Thun.
Ja.
Und dann auch noch 1 Goal von Baldi.
Wer wäre denn jetzt dein Schütz? Nummer 1 also vom Penalty-Punkt finde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen schwierig.
Ja, da sind ja jetzt schon relativ viele Namen auf dieser Liste von Spielern, die schon geschossen haben.
Genau, aber es überzeugt mich keinen von denen so richtig. Auch ein Lukas Görtler.
Weißt du, ich bin eben Fan von Innenverteidigern, die Penalty schiessen.
Ja, das ist wahrscheinlich der Magliza-Drive, den du noch in dir rein hast.
Hey, lustigerweise...
Oder Walci auch.
Lustigerweise, wenn ich an Innenverteidiger, die Penalty schiessen, denke, dann kommt mir kein St. Gallen-Spieler, sondern ehemaliger Basel-Spieler in den Sinn. Daniel Majstorovic damals, der Innenverteidiger mit der Glatze.
Ja, ja, ja.
Der hat, also ich glaube, die Schüsse vom Maglica sind Rückpass gewesen, verglichen mit denen, die damals Daniel Majstorovic geschossen hat. Das ist für mich so ein Sinnbild von mehr Wille als Talent. Und irgendwie gefallen mir einfach Innenverteidiger, wo der Ball so kompromisslos einfach reinwämsen.
Ja, das heisst?
Ich würde schon gerne den Josef Stanic, der noch Penalty schiessen gesehen.
Ja, aber da weiss nicht. Kann man... Er wird ein Foulspiel am Ball begehen. Weiß auch nicht. Tom Gahl vielleicht? Ja, weiß auch nicht.
Nein, Gahl ist zu überleit.
Weiß auch nicht.
Ja, also ich sage, ich tendiere Maglica. Ich würde gerne den Maglica mal in Penalty. Den Maglica. Maglica habe ich da aufgeschrieben. Hat nämlich die Saison schon 7 Saisongol gemacht bei Darmstadt. So. Ich tendiere auf Stanic.
Du wirst es Stanic schreiben?
Ich würde den gerne mal in Penalty
schreiben. Da finde ich eine ganz mutige, sehr, sehr mutige Entscheidung von dir, Sam.
Ja.
Wahrscheinlich der Mann der Stunde aktuell. Jim Okorochi. Zu ihm kommen wir nachher noch. Aber ja, ich glaube, Stand jetzt würde ich wahrscheinlich innehmen. Weil
also, das finde ich mutiger als mein.
Als dein Stanic-Steak. Hey, wir machen wieder mal eine Umfrage. Unter dieser Folge, wir können es auf Insta machen, würde mich wundern, wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen Okorochi und Stanic. Wer den entscheidenden Penalty in der 95. Minute müsste schiessen, wer würde da nehmen?
Und ihr habt nur die zwei
Optionen. Ja, es gibt nur die zwei Optionen und ihr müsst euch entscheiden daheim.
Nutzt doch da auch die Spotify-Kommentarfunktion. Die funktioniert jetzt nämlich neuerdings recht gut. Und ich bin auch überrascht, wie viele Leute das die im Allgemeinen nutzen. Wir sehen dort auch die Kommentare von euch und könnt ja dann anhand von dieser Funktion können wir ja herausfinden, was denn da unsere Hörnlis sagen würden.
Ich nehme jetzt, wir werfen jetzt keine weiteren Spieler mehr in die Runde, weil offensichtlich würde ja schon der eine oder andere auch noch in Frage kommen. Wir überlassen es auch bei diesen zwei. Einverstanden?
Das ist gut.
Perfekt. Und weil ich im Vorgang angesprochen habe, alles Gute Albert Walci. Er ist gegangen im Winter und wir haben ihn im Hörnli eigentlich gerne nie so richtig verabschiedet. Ich habe Albert Walci immer einen...
Haben wir das nie erwähnt?
Nein, ich glaube nicht. Weil er ist auf meiner Liste ist er von Folge zu Folge immer weiter gerutscht.
Ah, du tust einmal kopieren, was du nicht sagst.
Ja.
Du Fuchs.
Ja.
Ja. Haben wir sehr geschätzt, Albert Walci.
Oder?
Immer auch ein bisschen unter dem Radar geflogen.
Aber hat wirklich über...
Über Jahre.
Hinweg.
Weißt du, bei uns war? Drei,
ja, jetzt, ich
vier
ja
Saisons.
Ja, ich kann es sogar nicht mehr sagen. Aber wenn wir es gerade von ihm haben, alles Gute. Und er spielt bei Sturm Graz. Finde ich auch noch spannend. Bei uns geschasst, wenn man so will. Wenig bis gar keine Einsatzzeit mehr bekommen.
Aber jetzt vor allem am Schluss.
Vor allem, jetzt die ganze Hinrunde schon nicht, oder? Viel geshootet hat er nicht. Wir hatten vorher lieber auf den Mai gesetzt wie auf den Walci. Zeitlang. Und spielt jetzt beim Tabellenführer von Österreich, Sturm Graz.
Du siehst halt mal, wie schlecht die österreichische Liga ist.
Ja, nice. Oder wie halt manchmal einfach auch ein Mannschaftsgefühl und verschiedene Ideen von Trainern einflüssen.
Oder ein Spielsystem.
Genau, ja. Richtig. Also alles Gute an dieser Stelle.
Ja.
Genau. Wir sind beim...
Also Winter können wir dann ja noch abschließen mit Pflichtsieg. Irgendwie übergeknorzt.
Genau. Ja, im Rahmen oder im Stile einer Spitzenmannschaft, oder?
Ja.
Ja, also abzeichnen hat sich der Sieg nicht.
Nein.
Da muss man schon sagen, in der zweiten Halbzeit hat man dann nicht mehr so wahnsinnig viele Inputs auf das Spiel gebracht oder so die Top-Chancen schon gefällt. Zu diesen zwei Penalty. Ich habe das Spiel müssen, seit Ewigkeiten, das war wieder mal ein Spiel, wo ich bei einem Heimspiel ins Stadion konnte. Krank daheim gelegen, Grip.
Da ist da halt nachher auch nicht besser gegangen.
Weiß nicht, also nach dem 2-1 in 93 ist schon so ein Ja, ist schon noch. Jetzt schon noch. Also mit irgendwie 39 Grad Fieber hat es das noch.
Und auch ein bisschen heiser.
Auch ein bisschen heiser.
Und so ein.
So verschnupft.
Ein Hustensirup. Ein Hustensirup-Schrei.
Ja.
Ein bisschen verschnupft.
Ja, der ist gleich noch rausgekommen. Und wo ich noch einhocken möchte, ist bei Alessandro Vogt.
Jawohl.
Ich meine, er ist ja wahrscheinlich auch international gefühlt der bekannte Spieler, den wir im Kader haben. auch aufgrund von den Gerüchten, die es gibt, rund um einen Abgang, rund um eine Ausstiegsklausel. Über die potenzielle Ausstiegsklausel, da gehen, glaube ich, die Meinungen wahnsinnig auseinander, wie man jetzt da findet oder nicht findet.
Ist sie denn so potenziell?
Ich glaube, die, also, die ist rum.
Die ist ja nie, oft, die ist ja nie öffentlich kommuniziert worden, aber ich glaube, man kann sehr, sehr fest davon ausgehen, dass die da ist.
Genau. Wenn ich mir diesbezüglich, ich möchte mir ehrlich gesagt, wir haben uns auch schon ein bisschen debattiert, aber man weiss wie halt einfach auch zu wenig. Und wir haben schon ein paar Mal so über Kommunikation geredet, Sam, da bist du ein Spezialist, nicht mit deiner Meinung, schon ein Wunder. Aber ich würde in dieser Causa, würde ich einfach auch nicht schon einfach dann, auch wenn es ein Fix ist und der Deal auch wirklich fix ist, also Florian Plattenberg von Sky hat da geschrieben, dann Deal. Deal ist gemacht, es fehlt nur noch die Unterschrift.
Super, oder?
Das ist grandios.
Das ist wie wenn du im Coop gehst, posten sagst, schreibst deiner Freundin ein SMS, ich habe postet, aber zahlt ist
doch genau. Nicht. Also ja, weiss auch nicht. Aber ja, wenn es ein Fix ist, würde ich glaube am Verein in dieser Hinsicht schon jetzt einfach empfehlen, um dann mal offen, offensiv kommunizieren, hey, so ist es gewesen und das war Sache. Ich glaube, das würde in dieser Geschichte würde glaub, gut tun.
Finde ich einen spannenden Ansatz. Ich glaube aber nicht, dass das passiert. Und ich glaube nicht einmal, dass das nur...
Wieso denn nicht?
Boah, weil das ist jetzt nicht mal nur eine FC St. Gallen, eine FC St. Gallen-Geschichte, sondern man sieht ja schon so in den letzten Jahren, wie vermehrt der Mantel des Schweigens immer um Transfer herumgehüllt wird. Das heisst ja dann immer wieder, vor allem gerade bei Transfers, wo nicht in Top-Ligen untereinander passieren, dass man stillschweigen vereinbart hat über die Vertragsmodalität ist das Wort, genau. Also ich nehme das grundsätzlich als Entwicklung wahr im europäischen Fußball.
Ich würde da Gegensteuer geben. Ich finde das
nicht. Ich verstehe es auch nicht.
Also, aber ich bin auch nicht ganz einverstanden mit dem, was du sagst, mit der Entwicklung. Ich meine, wenn ich die Bundesliga
schaue. Aber das ist doch Fakt, was ich sage.
Ja, ich bin nicht ganz einverstanden. Weil wenn ich die Bundesliga schaue zum Beispiel, da hast du von jedem Match steht irgendwie ein Sportdirektor von irgendeinem Team, kannst du auswürfeln, aber steht irgendwie an und erzählt relativ offen darüber, was mit dem Spieler vorhaben, was dort die Ideen sind.
Aber darum sage ich ja zwischen bei Transfers, die nicht innerhalb von der Top-Ligen passieren. Musst du mal darauf achten, okay, dass das oft der Fall ist, wenn eine Liga, die jetzt nicht Top-5-Liga ist, involviert ist. Also in dem Fall jetzt Super League, nach Deutschland.
Ja. Okay.
Oder Frankreich, noch in die Schweiz.
Ja.
Dann ist ja immer, meistens geht es ja um ein Top-Land, aber irgendwo die eine Seite, entweder Sender oder Empfänger, ist ja kein Top-5-Liga und dann wird oftmals nicht kommuniziert, was so die Ablösesumme ist.
Ja, alles klar. Das ist klar. Okay, ja. Ja, guter Punkt. Gut, dann nicht gegensteuern dem, aber gleich finde ich, man sieht in der Bundesliga, also da redet man relativ offen. Ich bin jetzt auch überhaupt kein Fan von einem Daniel Stucki, der in Basel tätig ist. Aber auch der steht immer wieder relativ offensiv vor der Kamera und erklärt einfach, was Sache ist. Auch gerade im Winter mit den Abgängen, die sie hatten, ich glaube AGT, wo sie gesagt haben, hey, das Angebot ist finanziell so gut gewesen, wir haben es einfach nicht können ablehnen, blöd gesagt, weil es da auch einfach um die Finanzen vom Verein geht.
Beim Hotel dasselbe,
oder? Aber Fans könnten mir, ob man dann einverstanden ist oder nicht, man kann dem so ein bisschen folgen, oder? Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man das St. Gallen jetzt gerade speziell allgemein eigentlich, dass man da ein bisschen offensiver kommuniziert. Wieso auch nicht? Außer man muss sich irgendwie ins Schweigen hüllen, aus welchen Gründen auch immer. Aber jetzt gerade bei der Causa Vogt, wo ja offensichtlich die Ausstiegsklausel durchgedruckt ist, jeder weiss davon, würde es glaub, gut tun, wenn man das irgendwann einfach tut, erklären. Und dann kann sich jeder immer noch seine eigene Meinung bilden. Ich denke, in der Tendenz wird nachher mehr Verständnis um sein für die Ausstiegsklausel wie vorher.
Ich glaube eben, dass das nicht ganz so einfach ist, wie du dir das vorstellst. Weil es wird ja einen Grund geben, wieso dass die Ausstiegsklausel im Verein drin ist. Da ist ja nicht nur der FC St. Gallen und der Vogt involviert, sondern da sind ja vielleicht noch Berater involviert von einem Vogt, vielleicht ist noch ein vorheriger Verein involviert, je nachdem, oder der abzunehmende Verein oder seine Eltern oder weiss der Teufel was. Und da redet ja im Hintergrund so viele Leute mit.
Ja, aber du kannst dich da irgendwie verpacken. Also gibt es keine Verschwiegenheitserklärung, dass man dann ja nichts dürfen sagen.
Weißt du nicht?
Ja. ja, weiß nicht. Also ich glaube, es wäre möglich, zum offensiv kommunizieren als Verein in dieser Hinsicht. Und ich würde das wahrscheinlich dem Verein auch empfehlen.
Oder machst du es einfach wie mir und redest über ein Thema und sagst, da der Abgang, die Ablöseklausel, wir müssen ja jetzt nicht direkt den Namen Vogt ins Maul nehmen. Und
genau.
Kann man ja auch suchen.
Also, wenn du willst, offensiv kommunizieren und wenn du willst, einfach auch irgendwie den Fans so ein bisschen etwas geben, dass sie es nachvollziehen können, dann schaffst du es irgendwie. Egal auf welchem Weg.
Ich glaube nicht, dass das Interesse so gross ist, dass man das machen wird.
Ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube schon, dass es im Verein wie es gibt einfach Ruhe, wenn du die erklärst. Mhm. In gewissen Sachen. Oder? Ich finde es ja eh eine Unmode, da jedes Mal mit dem, man hat Stillschweigen von eingebaut. Am liebsten hätte ich eine Regel weltweit, dass alles muss offengelegt werden über die verschiedensten Transfer. Wenn das einfach eine Regel wäre, also man muss einfach, dass man kommuniziert, die Öffentlichkeit darf Einsicht haben in, blöd gesagt, Ablösesummen oder Weiterverkaufsbeteiligung etc.
Selbst ist ja dann noch der nächste Schritt, der macht es ja dann auch noch kompliziert. Wenn der, ich finde, wenn du eine Ablösesumme von einem Spieler nicht bekannt ist, dann sind ja da wie so direkte Einflüsse, die da im Transferfenster hat. Aber wenn es dann um eine Wiederverkaufsbeteiligung geht, dann ist ja der Spieler unter Umständen schon 3 Jahre weg. Und Basel hat ja auch schon, zum Beispiel nochmal aufnehmen, die haben ja dann auch irgendwie 2 Jahre später plötzlich nochmal 7, 8, weiss der Teufel, wie viele Millionen überkommen. Und dann musst du dann in der Bilanz musst du dann da auch ausweisen. Da ist ja dann Transfereinnahmen.
Du siehst es
und dann. Du siehst es dann, aber gleich wird dann da auch nie kommuniziert. Und das wird schon, ist schon irgendwann so in Summe sehr, sehr undurchsichtig.
Ja. Also glaubst du denn, wenn wir vielleicht noch bei dem bleiben, glaubst du denn, dass für den Alessandro Vogt, wenn er zu Hoffenheim geht, dass wir dann dort von einer grossen Weiterverkaufsbeteiligung profitieren werden? Respektiv, anders gefragt, traust du am Alessandro Vogt dann auch gerade bei Hoffenheim in einer traust du die Entwicklung bei Hoffenheim zu, dass Hoffenheim ihn für noch ein grösseres Geld kann weiterverkaufen kann? Stand jetzt. Das ist ein Blick in die Glaskugel.
Klar, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, und auch da ist jetzt wieder sehr hypothetisch, aber wenn man die fixe Ablösesumme in den Vertrag reinnimmt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ablösesumme auch automatisch an eine Weiterverkaufsbeteiligung geknüpft ist für den zukünftigen Verein. Das glaube ich nicht. Hey, und schlussendlich, also ich habe das Gefühl, dass der Vogt für Hoffenheim so ein Transfer ist wie ein Verinatz für uns. Die holen ihn mit relativ wenig Risiko, 2,5 Millionen Ablösesumme.
Erstes Spiel, Union Berlin daheim,
rote Karte,
Ellbogenschlag.
Nein, weiss nicht, wer der Rival von Hoffenheim könnte sein, weil bei uns ist ja gegen Luzern gewesen. Ich glaube, Hoffenheim nicht so wirklich Rivalitäten mit irgendwelchen Mannschaften. Sie werden grundsätzlich einfach von allen ein bisschen gehasst. Nein, aber das ist ja ein Transfer mit relativ wenig Risiko. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man ihn so sehr behutsam aufbaut und anführt.
Es ist ja wenig Geld für ein Hoffenheim.
Das ist das, was ich sage. Oder? Für uns sind 2,5 Millionen.
Ja, ist knackig.
Ist okay, ja, ist ein guter Betrag. Aber so für einen Bundesligist mit, was haben die für ein Budget? Ich weiß nicht, was die für ein Budget haben im Jahr. Das ist für mich relativ wenig Risiko, das die eingehen. Und wenn er dann halt nicht zündet, zündet er halt nicht.
Also zu dem Thema noch. Der Verein kann, dass er bis jetzt nicht kann, irgendwie kommunizieren und offen oder defensiv, offensiv, defensiv spielt gar keine Rolle. Das ist mir bewusst. Das ist ja logisch, ist ja noch nicht unterschrieben, offensichtlich. Dann muss man halt auf eigene Faust ein bisschen die Nase rausheben. Und tatsächlich ist mir etwas zugetragen worden, Sam, wo ich nicht weiss, ob ich da erstens selber soll glauben und zweitens, wie ich dann mit dieser Info umgehen. Darum eine Frage an dich. Also folgende Ausgangslage. Der Alessandro Vogt, Beratungsfirma, ist der Agency und sein Berater im konkreten Fall ist der Goran Karanovic. Ein Name, den man beim FC St. Gallen sehr gut kennt. Hat uns gerade zu Zeiten der Europa League-Saison 13-14 sehr viel Freude bereitet. Das, was ich jetzt sage, das ist mir zugetragen worden.
Also da bis jetzt ist öffentlich einsehbar.
Genau, da bis jetzt ist öffentlich einsehbar. Und das ist mir einfach zugetragen worden von jemandem, der eigentlich schon noch gut vernetzt ist. Also der hat auch schon viele Sachen vorher gewusst, wie ja, bevor es dann halt öffentlich kommuniziert worden ist. Darum habe ich wie so ein Grundvertrauen in das, wenn er sagt, dass das wie stimmt. Und gleichzeitig, ich kann es mir aber fast nicht vorstellen, zurück zum Thema. Goran Karanovic hat damals bei St. Gallen gespielt, hat sehr gut gespielt, hat damals aber beim FC St. Gallen eine wahnsinnig hohe Ausstiegsklausel gehabt, um wegtransferiert werden vom FC St. Gallen. Und es hat damals Interessenten gegeben am Goran Karanovic. Und der FC St. Gallen hat sein Preisschild aber so hoch angesetzt, dass er nicht hätte können weggehen von uns, weil er einen laufenden Vertrag hatte. Jetzt besagt das Gerücht, dass Goran Karanovic das auch so am FC St. Gallen kommuniziert hat. Hey, damals, vor blöd gesagt 11 Jahren, plus minus, haben das Preisschild schon so hoch angesetzt bei mir. Ich werde schauen, dass das bei meinen Schützlingen nicht mehr passiert. Darum hat er so ums Verrecken auf die Ausstiegsklausel pocht und hat sie dann auch mit drin reinnehmen, weil gewisses Interesse schon rum war von anderen und ist gerne nicht mehr anders gegangen. Du grinst mich schon an. Ist verrückt, oder? Aber ich könnte mir das vorstellen, dass das wirklich, ich meine, in diesem Business hat es so viele auch wirklich egozentrische Typen unterwegs, die Eigeninteressen und so, ich meine, verhandelt hat, hätte das ja dann im Endeffekt gut. Wenn das würde stimmen.
Also wenn es stimmt, ist ein Fuchs.
Und auch ein kleiner Arschloch.
Ja, aber ich glaube...
Also aus seiner Optik natürlich hat er alles richtig gemacht, ja.
Spiel, glaub, so,
aber ich als Fan
würde so ein kleiner Arschloch. Ich glaube, so eine gewisse Arschloch-Mentalität musst du haben, wenn du willst,
Spielerberater
werden. Ich glaube, so ein grundsätzliches Okay-Sein mit Überleichen gehen gehört halt wirklich zu dem Job, weil es ist schon... Knallherz-Verhandlungsbusiness.
Sein oder nicht sein?
Also darum, ja, du hast halt die Arschloch-Mentalität. Also wenn es stimmt, ist es absolut absurd. Ich finde es auch schon noch spannend, dass, ich habe jetzt gerade geschaut, der Karanovic hat 2015/16 hat er von St. Gallen gewechselt. Also das ist jetzt...
Und dann wahrscheinlich ablösefrei.
Ja, aha. Zu Angers.
Also...
Das ist 10 Jahre her und der Stachel, der sitzt immer noch hure
tief. Es könnte schon etwas dran sein. Aber als ich das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, Verschwörungstheorie. Das ist eine gallerische Verschwörungstheorie. Aber wenn du es nachher so überlegst und seinen Hergang auch noch siehst, mit er ist damals ablösefrei gegangen und er war ein paar Jahre bei uns, sag schnell. Siehst du da auch gerade?
13, 14 ist er von Servet gekommen, 15, 16 ist er gegangen.
Ja, hätte gleich müssen noch ein bisschen ausharren bei uns, oder? Hat die Europa League-Saison dann mitgemacht mit uns. Ja, vielleicht hätte er im Winter dürfen gehen, wenn er den Penalty ins Wahnsinn verwandelt hätte. Der war nämlich bitter gewesen. Ja.
Ja.
Lassen wir mal so im Raum stehen.
Ja, oder? Kann man unkommentiert stehen lassen.
Genau. So. Ja, also, kann jeder damit
kommentiert.
Ja, aber kann jeder damit anfangen, wenn er will. Spannend ist es allemal.
Als irgendjemand jetzt den Goran Karanovic mal sehen würde, ich nehme an, der wohnt noch in der Region, weil die Firma ist ja, glaube ich, auch irgendwo da in der Region gelistet. Falls man ihn mal sieht, kann man ja fragen. Und wenn er eine Antwort hat.
Der wohnt sicher nicht in St. Gallen. Die Agency hat jetzt gesagt, es ist Zürich und er ist im Aargau daheim. Spielt keine Rolle. Kommt nicht drauf an. Ja, hau den mal drauf an. Frag ihn mal nach. Dann mach ein bisschen schlitzohrig. Ich habe irgendwie mehr nicht gehört.
Hat er sicher Freude.
Der Uhr hat Freude. Ja, nein, aber aus. Du hast recht, so aus seiner Perspektive. Es ist eh top verhandelt worden. Nur der Verein irgendwie sieht ein bisschen doof aus, halt, wenn es dann halt so ist. Wir lassen das jetzt mal so im Raum stehen. Macht eure Meinung selber. Wir haben Pro und Kontras geliefert. Wir sind einfach froh, wenn der Alessandro Vogt so lange wie möglich noch Goal für uns schiessen, oder?
Hey, und bis Ende Saison macht er das ja jetzt sicher noch.
Ja.
Genau. Wir sind bei Winter gewesen. Dann kommt man jetzt eigentlich ja zum Meisterschafts-vorentscheidende oder nicht vorentscheidende Spitzenkampf in der Stockholm Arena vom letzten Donnerstag. Genau.
Korrekt.
Ich war im Stadion. Du hast es, glaube ich, auch immer noch leicht angeschlagen, nicht geschafft, gell? Hey, Verletzungshex. Das ist halt die englische Woche, gell? Da ist halt schon die Zusatzbelastung. Ja. Die schwappt halt irgendwann dann auch auf Fans über.
Also ich behaupte, es gibt viele Spiele, wo ich an den Puls der Spieler rankomme.
Hey, ja, also wer da zum Beispiel bezeugen kann, ist der Remo Blumenthal.
Liebe Grüße. Ja,
also ich bin auf Thun. Ich habe jetzt wirklich auch, um jetzt hier im besten Stefan Lichtsteiner, im besten Stefan Lichtsteiner Sprech bleiben. Also es war wirklich eine hure weite Anreise für einen Donnerstagabend. Bin mit dem Auto gegangen. Und dann sind wir 3/4 Stunde vor dem Match. Sind wir ab der Autobahn gefahren. Und dann ist das Stadion ist ja etwa ähnlich näher an der Autobahnausfahrt, wie da bei uns in St. Gallen der Fall ist. Und dann habe ich das Gefühl, wunderbar, da lange geht noch für eine Wurst vor dem Match. Und dann kommst du ab der Autobahn und dann musst du noch einmal ums ganze Stadion herumfahren, um ins Parkhaus zu parkieren. Ich denke, gut, da werden wir jetzt wohl noch arbeiten. Jetzt hat aber die Stadt Thun oder wer auch immer, das dort für die Autobahnausfahrt verantwortlich ist, hat sich dafür entschieden, um die Autobahnausfahrt oder um die Autobahn ab der Ausfahrt zu sperren. Wir kennen das auch bei uns in der Kreuzbleiche. Wenn sie da am Bauen sind, dann machen sie die Autobahn zu und dann muss ich in der Kreuzbleiche raus. Und jetzt hat der ganze Verkehr 3/4 Stunde vor dem Match müssen ab der Autobahn und am Stadion vorbei, um wahrscheinlich dann durch Thun durch und eins weiter wieder können auf der Autobahn. Dann hat es natürlich einen riesen Hurenpuff gegeben. Dann sind wir sage und schreibe 40 Minuten im Stau gestanden. Irgendwann ist dann so 20 ab 8 gewesen. Und ich fahre bei dem Stadion rum, bin an dieser Tiefgarage Einfahrt gestanden, dann macht die Chaise mit dem blöden Leuchtstecker vor mir, macht die Schleuse zu, sagt Tiefgarage voll. Geradeaus weiterfahren. Dann haben wir wirklich einen Kilometer noch müssen vom Stadion wieder wegfahren bis zum Golfplatz. Irgendwo durch Quartier durch hat es hinten dran Golfplatz. Plötzlich haben alle ihre Autos einfach irgendwo dort neben den Golfplatz angestellt. Es hat weit und breit keine Ordner mehr gehabt, die uns gesagt haben, wo parkieren. Und ich bin dann 31, bin ich dann aus dem Auto ausgestiegen und
35 im Stadion gewesen.
Ja.
Also einen Kilometer machst du in 3,5 Minuten.
Ich habe ja zum Glück Säckle und ich bin wirklich ins Stadion gerannt. Aber das ist die unterste Schublade.
Ja, das nervt.
45 Minuten.
Das nervt mega, wenn man wirklich lang fährt, inklusive Feierabendverkehr in Zürich und Feierabendverkehr in Bern. Und da funktioniert irgendwie alles und dann bist du zu tun,
es hat,
wo ja gefühlt 10 Menschen leben und dort funktioniert es nicht.
Das ist nicht normal. Es ist für mich wirklich so ein bisschen sinnbildlich für die sportliche Entwicklung in dieser Saison vom FC Thun, weil das so entwickelt hat sich ja bei denen auch der Zuschauerschnitt. Anfang der Saison sind ja da rum Leute im Stadion gewesen, bis dann irgendwann auch der hinterste und letzte Turner oder Turnerin einmal geschnallt hat, du, da gibt es etwas zu holen, wir fangen jetzt da ein bisschen ins Stadion pendeln. Und so wie, glaube das ganze Catering immer noch nicht ready ist, um so viele Leute bei einem Heimspiel hosten, ist es halt auch einfach das Verkehrskonzept nicht.
Leuchtstecken schießen raus an dieser Stelle.
Jetzt ist es das. Hat mich Dami hässig gemacht. Fahre 3 Stunden draussen zum 45 Minuten im Stau.
Danke, dass du jetzt das, so viele Hörnlerinnen und Hörnler mit auf den Weg gegeben hast. Fahre die ÖV. Nehmt den Zug. Ist halt fies am Donnerstagabend um 8:30. Und doch, auch wenn das nicht so meisterlich war, kann man glaube ich dem FC Thun mittlerweile gratulieren. Gerade nach dem Spiel sowieso. Das war es dann wohl.
Ja. Also wir sagen jetzt. Wir sagen es ja schon lange. Nein, es ist jetzt. Ich finde es noch. Ich habe es spannend gefunden, was der Lustrinelli nach dem Sieg in Bern gesagt hat. Weil er hat ja gesagt, er will das Meisterwort noch nicht ins Maul nehmen. Aber wir wollen die Reise genießen, hat er gesagt.
Hure geile Ansatz, oder? Wenn du gerne nicht irgendwo anschaust, sondern eigentlich. Du weißt, du kommst, es ist wie wenn keine Ahnung, fliegst auf Australien, Zwischenstopp in Doha. Oh, das ist gerade wirklich sehr schlecht.
Wirklich schlecht.
Sehr ein schlechtes Beispiel. Wir gehen anders rum. Wir fliegen auf Los Angeles mit Zwischenstopp in London. Machen wir es so.
Besser.
Dann bist du von London auf Los Angeles unterwegs und du weißt, du bist schon schön über Grönland geflogen. Weißt du, du kannst die Reise jetzt noch geniessen, weil du weißt, es kann eigentlich nur noch gut kommen.
Ja. Ja.
Ist gut so ein schlechter. Ja, mein Gott. Ja.
Ja, nur. Du, so kann man sich am Montagabend auch einfach mal ein bisschen verrennen.
Aber zurück zum Spiel. Es hat sich für mich wirklich angefühlt wie ein richtiger Spitzenkampf. So, das ganze Spiel, auch meine eigene Spannung. Ich habe den Match im Peewee verfolgt, St. Gallen, und habe wirklich gefunden, da kribbelt es. Auf dem Platz, auf den Rängen. Es geht etwas. Hast du das im Stadion auch so gefühlt?
Das habe ich auch so gefühlt. Vor allem es ist ja relativ schnell ein hart umkämpftes Spiel gewesen, auch mit physisch sehr intensiv geführten Zweikämpfen. Und die Stockhorn Arena, die hat gelebt. Also ist wirklich das ganze Stadion ist mitgegangen. Persona non grata bei den Turner war natürlich der Ali Ubaldé. Für mich in der ersten Halbzeit absolut wichtigste Mann auf dem Platz, weil er hat die ganze Aggressionen von diesen Thuner hat er ja eigentlich
wie ein Schwamm aufgezogen.
Auf sich gezogen, wie damals, wie der Winkelried damals. Hat aber auch Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. So fair muss man jetzt auch noch sein.
Ja, ich, mein ganzer Ärger auf sich gezogen hat über den anderen. Der Dani Vilo, der das Spiel kommentiert hat.
Ah, ja, da habe ich nicht gehört. Ja.
La Go Mio. Also, ich habe mir wirklich ein paar Fans von Preußen Münster in dem Stadion in Thun gewünscht, wo dem Huren sich auf den Steck zieht.
Ja, ich finde halt schon, dass du als ehemaliger.
So nicht. Also, ey, ab Minute 3 habe ich zum ersten Mal zum Kollegen neben mir gehockt und gesagt: Ist der nicht ganz. Was redet der?
Weißt du, das Problem war?
Hey, alles. Weißt du auch nicht?
Gute Quant.
Weil ich habe mir es nicht notiert, weil ich mich auf den Match fokussieren wollte. Aber von A bis Z einfach. Weißt du, auch so absolut pro Tun und so viele Fehler und einfach. Ach, ich kann es zum Fall gerne nicht. Ich hätte ein Tagebuch führen an dem Abend mit all dem Zeug. Es hat so viele Sachen gegeben. Ziehen ihm den Stecker. Es ist ein cooler Sieg, wirklich keine persönliche Anfeindung. Aber man muss ja auch wissen, wenn Zeit ist für die Pension. Er kann doch den Fußball im Stadion geniessen. Kann es für sich selber noch ein bisschen kommentieren, aber lasst bitte Fachpersonal.
Kann man ihm denn nicht ein gewisses Sie
Altersmilde, doch, die kann man ihm attestieren.
Als ehemaliger Kommunikationschef und Pressesprecher vom FC Weil, das war ja gewesen. Weiss halt auch nicht, wie neutral das er dem FC St. Gallen gegenüber ist.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es einfach genervt.
Sehr genervt.
Ja. Und zum Spiel selber, die erste Halbzeit war schon grossartig gewesen. Ich glaube, Thun ist selten so in den letzten 10-11 Spielen so unter Druck gekommen wie gegen uns in der ersten Halbzeit. Belohnst du dann auch mit dem 1-0. Lukas Görtler, der die Verantwortung übernimmt bei dem Penalty dort, macht er souverän. Und wenn nach der Pause passiert ist in dem Match, dort habe ich gemerkt, ja, darum wird Thun Meister. Weil so unter Druck ist der FC St. Gallen wiederum in den letzten 11 Spielen wahrscheinlich auch noch nie gewesen. Vielleicht noch Luzern mit 10 Mann in der Schlussphase. Aber die haben es 20 Minuten lang einfach komplett überrannt. Und das ist etwas, was gewusst hast in der Pause. Die werden, jetzt so 2-3 Gänge auffahren und alles probieren. Und du hast gleich kein Mittel, um dagegen zu heben. Ja, da muss man dann halt einfach auch den Hut ziehen von der Thuner Mannschaft. Also ich habe gar keine Missgunst gegenüber den Thuner und mag das ihnen im Endeffekt dann einfach auch gönnen, weil es einfach brillant ist.
Für mich ist Thun wahrscheinlich der stärkste Gegner gsi, den ich im letzten Jahr gesehen habe vom FC St. Gallen. Mhm. Also zum einen aus den Gründen, die du sagst. In der Pause hast du gemerkt, hey, das ist wie einfach noch nicht gegessen. Die haben noch das Potenzial, um nochmal 1, 2, 3 Gänge aufzuschalten. Und dann ist es einfach so ein Selbstverständnis von. Wenn es 10 Spiele am Stück vorher gewonnen hat, die waren ja wahrscheinlich nicht das erste Mal im Rückstand gewesen und haben einfach wie so gewusst, du, wir haben vorher auch einfach immer das noch gekehrt. Und die Wucht, die sie in die Umschaltmomente reinbringen, das ist schon echt bemerkenswert gewesen. Man vergleicht ja oft den Spielstil von St. Gallen und von Thun. Da mag ja ganz viele Parallelen auch haben, aber so das Eingespielte und das blinde Verständnis, wo das der Mitspieler ist und wo das man den Ball muss anspielen, da sind sie uns definitiv einen Schritt voraus.
Ja, und ich vielleicht auch noch so spurgradliniger. Habe ich schon das Gefühl, so, sie haben so, dass sich so ein gewisses Selbstverständnis aufbaut, dass sie relativ gut können Situationen erahnen, wo sie merken, hey, da kann ich jetzt vielleicht als Sechser auch richtig schön in die Offensive gehen, vielleicht sogar mal einen tiefen Lauf machen und so den Gegner richtig unter Druck setzen. Wo wir vielleicht noch eher, ja, ich sage jetzt, wir spielen ja eine super Rückrunde bis jetzt, aber wo wir vielleicht noch ein bisschen statischer sind, wo man sich nicht so getraut, und den Lauf dann halt machen in die Tiefe und den Gegner so richtig einzuengen, einzuschnüren. Und ja, ich meine, die haben ja dann auch eine Chance nach der anderen gehabt. Und ja, das 1-1 ist dann gleich auch geschenkt, einfach blöd. Ja, kann passieren. Lukas Görtler, Handspiel. Das 2-1 durch den Standard, kommen wir sehr wenig Goal über. Aber gegen Thun passiert es dann halt einfach, weil es halt einfach genau Thun ist. Und ja, so steht es in 2-1 und hast das Gefühl, das Spiel geht eigentlich auch so zu Ende.
Ist, mich nerven die zwei Gegengol. Beide, weil beide sind ja eigentlich nach dem Standard. Beim einen ist ja der Einwurf zuerst und beim anderen ist der Eckball. Ich glaube, beide Standardsituationen wären zu verhindern gewesen, wenn man konsequenter verteidigt hätte oder besser verteidigt hätte. Logisch, kommst du gegen Thun, kommst du gegen Goal über. Aber ich glaube, wenn es aus dem Spiel gefallen wäre, dann wäre es wie einfacher gewesen, zum akzeptieren, als nach Standards.
Ja.
Aber du, also schlussendlich Qualität von Thun, also die können wir jetzt, die müssen wir jetzt auch einfach mal so beim Namen nennen.
Wenn der Vogt 2-0 macht vor der Pause, dann glaube ich, dann geben wir das nicht mehr her. Dann, Hypothese.
Das ist mega hypothetisch.
Aber ja, der Vogt muss einfach machen dort.
Ja.
Also, das ist eine hundertprozentige. Der Touch, der dritte Touch ist nicht gut am Fuß, leitet sich zu weit vor und nachher ist schon nicht mehr so handlungsfähig, weil der Goalie rauskommt, oder? Aber wenn er die natürlich macht, dann geht es 2-0 in Pause und sieht da vielleicht anders aus.
Aber dann können Sie in der Pause drei Gänge aufschalten.
Ja, ja, einverstanden, aber kannst du vielleicht, ja, hypothetisch. Aber ja, ist klar, Thun spielt eine grossartige zweite Hälfte. Wir, wie oft halt in der zweiten Hälfte, grundsätzlich nicht mehr zu einer Reaktion fähig. Und dann kommen wir mal irgendwie ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, kommen wir noch zum Ausgleich. Weil sie irgendwie eine Aktion haben, wo sie so ein bisschen, weißt du, was auch noch mal Präsenz haben in der gegnerischen Box. Thun, wo sich zurückzieht, komischerweise irgendwie in dieser letzten Aktion. Also komisch ist es nicht, aber haben sonst auch offensiver verteidigt. Dort sind sie komisch passiv gewesen, so Pass vielleicht. Und dann
tief gestanden und nicht, auch nicht konsequent in der Matik gewesen.
Ja, korrekt. Und dann kommt der Ouattara, der einen sehr guten Ball in die Mitte spielt. Schuss ja geblockt, witzig, 2-2. Und dann nimmt es wie Wunder, wie viel Euphorie das da oben war bei dir. Mit dem 2-2.
Schon viel.
Gell?
Ja, schon viel Euphorie. Zum einen wahrscheinlich auch, weil in dem Moment einfach gewusst hast, wir holen jetzt einen Punkt gegen das doch übermächtig wirkende Thun. Aber zum anderen ist halt schon auch der Fakt, dass wenn der in der Nacht spielt, ich glaube 90, weiß ich nicht, 90 plus 3.
Ja, ein Organ abpfeifen, vielleicht sogar 94. Ja.
Wenn du in dem Moment ausgleichst, ist, glaube ich, der Gegner egal, dann ist die Euphorie jetzt bei mir immer relativ gross.
Ja, mir ist es anders gegangen. Immer mehr wollen. Ja, mehr wollen. Ja, für mich ist das wie ein Endspiel gewesen. So ganz rauf hättest du in Thun einfach müssen gewinnen. Und darum bin ich, in erster Linie bin ich enttäuscht gewesen, dass wir das nicht geschafft haben. So mit's genervt.
Aber da ist deine Emotion nach dem Spiel?
Nein,
auch beim Ausgleich.
Ja, ich habe jetzt bin nicht aufgegumpert und habe, ja, nicht so wie beim Winterheimspiel, wo der Vogt noch den Sieg treffen und durch Penalty schießt. Aber im Piwi ist alles das Bier geflogen. Bei mir nicht. Drum,
du bist auch krank gewesen, du hast auch kein Bier getrunken.
Ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Ja. Zwei vielleicht. Nein, bei mir hat das eher so, ja, hast du noch den Ausgleich gemacht, ist irgendwie so ein bisschen Kosmetik gewesen für mich. Während dem Match selber. Und nachher bin ich aber relativ schnell zu den Leuten und ich gefragt, hey, wieso sind wir gerade so euphorisch? So, wir haben gerade einen möglichen Meistertitel eigentlich verzockt heute. Wieso ist es jetzt nicht möglich? Und nachher sind relativ schnell die Antwort gekommen, hey, ja, aber das ist ganz ein wichtiger Punkt für den Platz 2. Der kann mega wichtig sein für Platz 2. Für Top 3. Nein, so 15-20 Minuten brauche ich, muss sagen, ja, stimmt.
So. Ja, und ich sehe deine Emotion grundsätzlich. Aber ich hatte die auch gehabt. Aber irgendetwas zwischen wahrscheinlich 70 und 85. Minuten, wo wir halt wirklich kein Brot hatten. Dort habe ich dann schon auch gedacht, oh, ist jetzt da müsste doch ein bisschen mehr kommen. Und haben wir dann also die Reaktion in der zweiten Halbzeit erhofft, wo wir ja dann doch oftmals, wie du gesagt hast, nicht so wirklich gehabt haben. Aber ein Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit lässt mir jetzt den Puls immer höher schlagen.
Bei mir
schlussendlich ist ja dann ein Punkt immer noch besser als kein.
Ja, ja, einverstanden. Ja, ja. Aber vielleicht ist der unberechtigte Traum in mir hat irgendwie gleich noch so ein bisschen gelebt. Und Thun stofft mir halt dann gleich wieder so Wochenende für Wochenende, nehmen jetzt mir einfach so den Traum weg von dieser Meisterschaft. Dann nervt es ein bisschen. Und ich glaube übrigens, dass das auch ein Grund ist, kommen wir vielleicht nachher noch dazu, wieso das jetzt vielleicht in dieser Saison, obwohl wir grossartig spielen, ja, die Euphorie in Massen rum ist und jetzt nicht die ganze Stadt Kopf steht. Das hängt sicher auch sehr viel mit dem FC zu tun und dieser Distanz zum ersten Platz zusammen. Aber ja, zum Spiel noch abrunden.
Was mich nervt, ist, dass man Spitzenspiel hin oder her, dass man ein Spiel nicht gewinnt gegen eine Mannschaft, die eine absolut lächerliche Pausenshow hat. Leck bin ich froh, haben wir nicht so blöde Pausenshows, wie es hier in Thun haben. Hütchen aufgestellt, haben sie rundherum dribbeln.
Kind?
Oder nein, nein, Erwachsene.
Oh nein.
Ja. Zwei abgeholt, dann waren so 5-6 Hütchen dort. Dann haben sie rundherum dribbeln und dann hat es so eine grüne Tonne. Also halt auf so ein grosses grünes Fass haben sie irgendwie, ich weiß nicht, 10 Meter nach dem letzten Hütchen so am Boden gelegt. Nicht einmal aufgestellt, sondern angelegt. Und dann mussten sie dort rundherum dribbeln und noch treffen. Und wer trifft, hat keine Ahnung. Weiß nicht, wer überkommt. Ist ja gleich. Sentis Park Gucci oder so.
Das glaube ich nicht.
Nein, und die haben beide nicht getroffen. Auch noch. Und sie haben es dann so versucht so zu animieren. Die Speakerin, die dort daneben dran gestanden ist, hat dann hopp, 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 hopp gerufen. Das hat irgendwie auch einfach niemand wirklich interessiert. Und die haben auch beide nicht getroffen und dann haben sie, weil sie keinen Wahr hatten, haben sie zum Glück bei beiden Zeit gestoppt. Und dann haben sie geschaut, wer das weniger lang gebraucht hat, um nicht zu treffen. Und die Person hat dann den Früchtekorb oder was auch immer dann doch bekommen.
Darum ist die Pause dann halt 25 Minuten gegangen, ja. Weil die Dinos von Thun einfach Koordination haben.
Das sind so Momente, wo ich mir dann auch mal fast ein bisschen Bongo-Camp zurückgewünscht.
Ja, schön gesagt. Gehen wir eins weiter.
Yes, Basel. Da muss ich ein bisschen in den Notizen.
Steht da auch viel drauf heute?
Ja, das ist wirklich huere lang die Liste. Gegen Basel bist du dann wieder im Stadion gewesen, nach zwei Spielen Abwesenheit. Hättest du da in deiner grundsätzlichen Matchvorbereitung irgendetwas verändert? Oder bist du einfach schon erfahren genug, dass dich das absolut kalt lässt?
Du redest mit mir, als hätte ich selber geshootet. Also meine Matchvorbereitung war 2 Stunden Paddel. Ja, und dann bin ich rausgeschwitzen. Und dann...
Paddelt hat auch Basel nachher.
Paddel, ja.
Die hat paddelt.
Ja, nein, ich hatte das Gefühl, hey, englische Woche, letztes Spiel, das ist eigentlich nichts, was wir gerne haben. Da lassen wir dann auch mal ein bisschen Körner. Man merkt, die Energie fehlt dann auch mal ein bisschen. Nicht so gegen Basel. Also... das ist eine der besten Halbzeiten der ganzen Saison. Der Eno Maaßen, ich lasse Eno Maaßen so gerne zu nach so süßen Sieg. Mhm. Dann liebe ich seinen Humor. Mhm. So, dann kann er auch sagen, so Beispiele, die erste Mannschaft lief es grundsätzlich so, wie ich sie mir als Trainer vorstelle. So.
Das ist der Humor, der aber huren auf die Sache geht, wenn sie nicht gewinnen.
Ja, nein, es geht. Der nervt mich eigentlich nicht so, wenn wir verlieren, finde ich relativ gut. Nein, ich bin einfach Eno Maaßen-Fan, ehrlich. Und sowieso, wenn es halt einen süßen Sieg gibt, finde ich, hat er einen guten, ja, hat er so einen guten Humor. Auch an der Pressekonferenz lasse ich sehr gerne zu. Also, das ist immer so ein bisschen Balsam auf meine FC St. Gallen Seele. Ja, grossartig. Albert Walci habe ich erwähnt. Der ist auf dieser Liste gestanden und direkt unten dran habe ich jetzt etwa 3 oder 4 Mal müssen, kopieren, ist der Gima Okorochi gestanden. Mhm. Weil der Sieg fällt uns ja schon ewig auf. Also jetzt wirklich schon seit er in dieser Dreierkette spielt hinein, ist der Sieg einfach huere gut. Mhm. Und jetzt hat er sein 100. Spiel, wie er geht vor dem Match.
Es war ja nicht das 100. gewesen, glaube ich.
100. Pflichtspiel. Wird geht vor dem Match? Nein, ich glaube, es ist das 100. Spiel von ihm. Und
bei Gerd ist es 100. Ich habe einmal noch 103 irgendwo gelesen.
Ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall wird der Gerd für die 100 Spiele. Oder der Stress ist, dass sie im Ordnung sind.
Nein,
in deinem Statistik.
Ich bin eigentlich gar nicht zu der Statistik, wie ich immer tue. Nein, würde ich nicht unterbrechen. Red weiter.
Wird Gerd kommt auf den Platz, macht 2 Räume. Also...
Vor allem hat er ja vorher, egal ob es jetzt 102 oder 99 Spiele sind für den FC St. Gallen,
nie getroffen.
Nie ein Goal gemacht. Und jetzt 2. Und als Erste, den musst du wirklich auch mal noch so verwischen. Also ich hätte mir, glaube ich, den Fuss gebrochen, wenn ich dort so wolle, einfach auf so einen halbhöhen Ball einfach mal draufgehauen hätte. Und hatte auch schon ein Selbstverständnis gehabt bei dem Schuss. Irgendwie schon, wo er ane, ich habe den Ball gesehen, reinfliegen und gesehen, auch Kroci steht dort. Und er hat so halt einen guten Beischwung gehabt dort. Ich habe das Gefühl, da könnte etwas werden. Da hat so, selbstverständlich ausgesehen. Und das ist eigentlich nicht etwas, was ich so von ihm grundsätzlich erwartet hätte in dieser Situation. Aber umso mehr hat es mich gefreut.
Also, man muss einfach mal eine Lanze brechen für den Chima. Das ist, ich finde, was der seit eben dem Wechsel in die Dreierkette, wenn er die Schuhe in St. Gallen, ist einfach nur gross, wirklich grossartig. Mhm. Ich habe gefühlt jetzt irgendwie, wie ein kleiner Fanboy, habe ich ihm einmal noch gefühlt jedem Spiel wieder geschrieben, wie geil, weil ich jetzt fokussiere mich ein bisschen auf ihn. Und wir müssen ja da einfach einmal sagen, hey, ja, er ist auch von uns wirklich hart kritisiert worden auf dieser Schienenposition im Mittelfeld. Wir haben uns aufgestört damals, um sich mal zurückerinnern, an Körpersprache, laissez-faire, die halbherzigen Flanken.
Spiel mit Ball haben wir auch sehr fest kritisiert.
Spiel mit Ball. Und man merkt einmal, wir haben den Roger Stilz auch ein bisschen höher genommen mit hey, top Laufwert und so. Das ist alles passiert, ja. Ist vielleicht zu dem Zeitpunkt dort dann auch durchaus gerechtfertigt gewesen, weil niemand so zufrieden war, wahrscheinlich auch der Chima nicht. Und ich finde ihn der lebendige Beweis, um einfach mal aufzuzeigen, wenn ein Spieler am richtigen Ort einsetzt ist, wo er sich wohlfühlt, wo er Selbstvertrauen kann aufbauen kann, was dann alles sich kann entfalten kann. Unglaublich krass, nicht?
Ja.
Oder bin ich jetzt zu euphorisch? Ich finde ihn wirklich, nicht mal wegen diesen zwei Goal, einfach auch sonst,
der also, wir haben ja glaub, vor zwei Folgen auch schon mal gesagt, dass man die Entwicklung sehr, sehr, sehr gut findet. Eno Massen hat es dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch noch gesagt, wieso ist er gefragt worden, wieso hast du Kroci in der Dreierkette spielt und dann wegen Linksfuß und weil er irgendwie der zweitschnellste Spieler ist im Kader. Das sind ja alles gute Werte, aber das ist für mich nicht wie allein genügend, um zu sehen, wieso er so gut ist. Ich glaube, der fühlt sich wirklich viel wohler auf dieser Position.
Ja, ist einfach unverzichtbar.
Genau,
auf dieser Position aktuell. Ich glaube, das kann man
ist wirklich auch so sagen. Er ist ja, glaube ich, in dieser einen Sperre vom Mai ist er ja, glaube ich, reingerutscht.
Mhm. Hat man mal versucht, oder?
Vielleicht hat man auch ihn dort ein bisschen zum Glück zwingen müssen. Ist er dann wunderbar aufgegangen. Und halt, was das dann auch für einen Rattenschwanz an weiteren Entwicklungen mit sich zieht, finde ich dann auch noch spannend, weil du das ist jetzt ein Christian Witzig auch wieder immer mehr auf dieser linken Schienenposition. Die hat er sich vorher mit dem Okorochi geteilt und blüht jetzt auch wieder mehr auf. Also es ist dann schon so eine ganze Dynamik, wo so ein Wechsel auch entwickelt.
Es hat einfach einen Rattenschwanz, wo weitergeht, jetzt im positiven Sinn. Ja, also ich mag es am Chima huere gönnen. Ehrlich gesagt habe ich mich nach dem Match auch verwünscht mit zumindest mit einem feuchten Auge, wo dann der ganze Block noch der Chima jubelt, die ganze Mannschaft merkst, schupfen den Führer, die mögen ihm das alle so richtig krass gönnen. Ja, da habe ich richtig, also ich habe einfach Freude, es hat mich ehrlich berührt, so in meinem tiefsten Fanherz, was das jetzt für eine Geschichte war, wo nur der Fußball schreibt, 100 Mal triffst, 99 Mal triffst nicht und dann triffst du zweimal in dem Spiel, wo du noch geirrt bist, wirst du grossartig. Was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass der Stevanovic an dem Tag jetzt gefunden hat, so den letzten Freistoß vor dem Goal von Basel, wäre ja wieder perfekte Position für den Okorochi Linksfuß. Okorochi mit seiner erwachsenen Art hat den Schuss, hat den Freistoß blöd gesagt. Jeden anderen würde bei dem Spiel wahrscheinlich checken. Ich glaube, das ist der Moment und der Abend und der Tag vom Chima Okorochi. Wahrscheinlich hätte er die auch noch verwandelt.
Bestimmt.
Oder?
Ja, bestimmt hätte er die verwandelt. Da wäre ja dann das 4-0 gewesen in dem Spiel, wo man dann schlussendlich 3-0 gegen Basel gewonnen hat.
Das zweite Goal, wir sind bei Freistoß. Muss noch schnell einhaken, Sam, sorry.
Also, einhängen.
Freistoß. Mhm. Direkter Freistoß. Ich habe mein Bruder oder meine Brüder gesagt, direkt Frau, wann haben wir eigentlich unser letztes direkte Freistoß-Goal geschossen? Und jetzt, Sam, ich habe lange recherchieren. Also, du wirst nicht durch St. Gallen gejagt, wenn es nicht weißt. Aber was glaubst du, wann hat der FC St. Gallen, vielleicht weißt du es sogar, das letzte direkte Freistoß-Goal geschossen?
Mir kommt schon spontan schon gerade Jordi Quintilla in Sinn.
Liegt auf der Hand.
Liegt auf der Hand, hat ja dort in der Vizemeistersaison wahrscheinlich 3 oder 4 sicher direkt verwandelt. Auch diese Saison in dem Fall nicht. Ja, Magliza war auch mal noch so ein Thema. Weiß es nicht, ich komme nicht drauf.
Also, wir haben...
Gib mal einen Tipp. Komme ich mit einem Tipp drauf? Oder ist es unmöglich?
Ja, also ich habe da einen Tipp gegeben, der heisst, es war ein irrelevantes Goal, es hat uns nichts mehr gebracht.
Ja, nein, da ändert jetzt gerade auch
nichts. Und Tipp 2 ist... Tipp 2 ist der Rasen, ist dort, also ist auf der Schützenwiese gewesen. Es war ein Winter.
Und wer macht's? Der Rand?
Der Jordi Quintilla, tatsächlich. Ach, Oktober 23. Also es ist 2,5 Jahre her, wo der FC St. Gallen das letzte Mal ein direktes Freistoßgoal geschossen hat.
Ja, dann ist ja gar nicht so schlecht gewesen, meine Fährte.
Nein, also mit Quintilla
aber 2,5 Jahre.
Mhm. Ist krass, oder? Mhm. Aber wir haben ja auch mal wundern, wie viel Freistoßgoal. Ich glaube, Freistoßgoal direkt ein, fallen in der Top-5-Liga massiv mehr wie in der Super League. Oder auf dem Niveau, weil dort hast du einfach vielleicht nochmal die besseren Shooter.
Aber auch bessere Goalies.
Ja, weil Unhandbar ist auch der Freistoß vom Okoroji, ich habe das Gefühl nicht. Hitz hat einfach nur gezeigt, dass er noch schon grün-weißes Herz hat. Vielleicht.
Ich glaube nicht, dass der grün-weißes Herz hat.
Also, aber zurück.
Können wir Match von Anfang an, oder? Also wir haben eine grossartige erste Halbzeit gesehen vom FC St. Gallen. Wir haben eine furchtbare erste Halbzeit gesehen vom FC Basel. Ich finde, das dürfen wir zu den ganzen Worten auch noch erzählen. Und da hätte ja auch gerade dein Konzept gepasst, wenn man sich so schlecht auf ein Match vorbereitet, wenn man zum Beispiel seine Liebling vergisst. Weil das ist ja zum Beispiel im FC Will gegen Xamax passiert.
Ja, ich glaube, vergessen haben sie es nicht. Sie haben es nachher noch klargestellt, sondern sind einfach die Falschen mitgenommen.
Glaube ich kein Wort.
Spielt keine Rolle.
Die haben vergessen, den Koffer mitzunehmen. Dafür haben sie wahrscheinlich so die grosse Boombox haben sie wahrscheinlich dabei gehabt.
100%ig.
Also für mich da absolut, oder wenn mir geblieben ist, erste 15 Minuten, wie der Stanic den Colotto auffrisst.
Hat aber den ganzen Match. Ich würde jetzt nicht mal auf die ersten 15 Minuten.
Aber ich habe das Gefühl, der arme Sicher erlöset den. Der hat wirklich einfach kein Brot gehabt. Und etwa so ist der FC St. Gallen auch grundsätzlich für mich auftreten. Bissig, mit einem klaren Plan, auch wieder mal ein bisschen mit Ball. Mir ist da gegen Basel im Göppspiel dort schon aufgefallen. Wir haben ja dort schon über das geschwätzt. Weil wir gegen Basel auch einfach ein bisschen mehr einen Ball mal behalten und einmal mit dem Ball ein bisschen spielen. Hat natürlich auch unfassbar viel Platz gegeben im Mittelfeld. Darum hat für mich auch mitunter ein Daschner in der ersten Halbzeit so gut ausgesehen. Ja.
Also, redest du wirklich vom Stanic?
Ich rede vom Stanisic.
Ich rede auch vom Stanisic. Weil der Stefan Lichtstein hat nachher in der Pressekonferenz gesagt, er sagt Stanisic. Das kommt mir gerne nicht mehr raus.
Würdest du sagen, der Stanisic ist im Zweikampf unangenehmer als der Stanic?
Nein. Nein. Der Stanic bricht mehr bei. 100%ig wie der Stanisic. Dafür ist der Stanisic vielleicht ein Mühe. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, wenn ich das sage. Ein Mühe besser am Fuß.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Ja, also wirklich, Colotto hat einen sehr schwierigen Stand gehabt. Armer Sieg war. Habe wenig Mitleid gehabt mit ihm. Und dennoch ist Basel in der ersten Halbzeit kaum über die, also kaum aus dem Strafung gewesen, 1-2 dumme Fouls begangen haben. Auch ganz komische Eckball-Varianten, die man auf dem FC Basel gesehen hat. Ganz komisch. Also,
ja, das stimmt.
3 am vorderen Pfosten, ein langer Ball auf den zweiten, kommt aber nicht wieder der lange Ball, der dann wieder mal in die 3 steht, sondern ein Querpass und Ballverlust. Also als Basel-Fan, leckere hässig.
Und eine ähnliche Variante haben sie eins noch, vorher oder eins nachher gemacht. Dort sind sie aber zuerst auf dem langen Pfosten, auf dem kurzen Pfosten gestanden. Und bevor der Ball kam, ist noch einfach so ein Schwarm Basler auf den langen Pfosten hinterher gerannt.
Genau. Ja, also grossartig. Cool.
Ist nicht das Einzige, was nicht funktioniert
hat. Nein, offensichtlich nicht.
Hinter mir, die Person, die hinter mir hockt im Stadion, ist jetzt nicht immer... glänzt jetzt nicht immer mit wahnsinnig viel Fußballexpertise. Hat zur Pause gesagt, die 3-0-Führung sei glücklich, aber nicht ganz unverdient.
Also ein bisschen mieser Peter.
Finde ich super analysiert.
Ein mieser Peter. Ja. Was soll ich zu ihm sagen? Weiß auch nicht. Kennt du dich schon? Hast du dir mal vorgestellt, dass du der Sam bist?
Nein.
Und wenn es so am Fall zu viel wird, rennst du neben davon.
Ich würde es da auch einfach so stehen lassen. Weil,
hey, ja, wenn
ich will vielleicht wieder mal etwas über die Person sagen.
Das ist gut, ja, das finde ich gut. Er bietet ja offensichtlich Gesprächsstoff.
Das ist ein bisschen wie kaputtes Radio.
Hey, ich habe mir noch eher zu Einzelspielern ein bisschen etwas aufgeschrieben.
Ja, das ist gut.
Einmal finde ich, dass sich ein Diego Besio unfassbar gut eingefügt hat. So in das... Er hat jetzt nicht die Top-Chance rausgespielt oder so, aber einfach als Teil von dem Kollektiv habe ich gefunden, hat er wahnsinnig gut funktioniert.
Ist für dich 100% klar gewesen, dass er wird starten neben dem Vogt?
Nein, ich habe einen heißen Take gehabt. Ich hätte gerne auch als Belohnung für die guten 15 Minuten in Thun hätte ich eigentlich gerne den Ouattara mal neben dem Vogt gesehen. Ich habe das Gefühl, der Ouattara ganz offensiv, das könnte noch spannend sein.
Und dann denken wir nicht ganz so unterschiedlich.
Du hättest einfach den Witzig führen
können. Den Ouattara links gebracht und den Witzig vorne. Das ist so wie in den letzten 15 Minuten gegen Thun.
Ja, und ist auch gegen Basel so genau passiert, oder? Ja, nein, ich hätte mal etwas Neues probiert.
Ich hatte ein bisschen Schiss vor Besio von Anfang an.
Ja, also nicht, Besio folgt einfach, oder?
Nicht, weil ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht, sondern wir nehmen uns halt schon Qualität oder eine gewisse Qualität, die du von der Bank bringen kannst. Aber da hat es ja jetzt hinaus zum Glück nicht gebraucht, weil der Match ist ja nach
30 Minuten entschieden gewesen.
Ja.
Ja, nein, ich glaube einfach mal, weiß nicht, vielleicht ist es einfach auch die Lust von einem Fan, der wieder mal etwas Neues gesehen hat, irgendwie so ein macht es wieder mal ein spannend und hat das Gefühl gehabt, ja, Ouattara, irgendwie habe ich das Gefühl, der hat noch so ein bisschen einen offensiven Drive. Ist ja blitzschnell, bitte mal in einer Abwehraktion in der zweiten Halbzeit von Ouattara auch gesehen. Also der Ouattara, der haut sich schon wirklich rein.
Mhm.
So, da habe ich ganz ein anderes, er hat jetzt noch nicht, ist noch nicht voll angekommen, das spürst du wie. Habe ein ganz anderes Gefühl bei einem Ouattara wie zum Beispiel bei einem Efekele.
Ja, komplett einverstanden. Ich sehe ihn aber gleich nicht als Stürmer.
Ja, weiß nicht. Ich auch nicht bis jetzt, hast du auch noch nie gesehen.
Kannst du ja da einfach mal dem Enomassen stecken. Vielleicht hat er ihn vorne auch noch nie gesehen. Vielleicht müsst ihr da mal ein bisschen genauer, runter.
Er lässt uns vielleicht, zu. Und das Nevio Scherer-Debüt hat er auch erwähnt. Auch er, also so an einem Jungen, wenn so wirklich so ein Jungen auf den Platz kommt, dem wünsche ich jetzt einfach blöd, dass er gerade ein Goal schießt. Mhm. Oder dass er so geile Aktionen hat.
Zwei, drei gelungene Aktionen. Ja mit dem, beim Besio haben wir es ja schon gesehen. Und dann siehst du ja wieder, dass es auch möglich ist. Und dann irgendwie habe ich das Gefühl, du schaffst dir wie selber so eine Erwartungshaltung, dass ihr da jetzt eigentlich bei allen so sein könnt.
Ja, eh. Also, hat ja gute Ansätze gezeigt, der Nevio Scherer. Ich freue mich. Also, unsere jungen Wilden, da haben wir jetzt x Spieler. Also, kommst du schon noch?
Junge Wilde.
Junge Wilde ist
ein gutes Stichwort, weil ich habe unsere Auswechselbank angeschaut vor dem Match. Und es sind ja wirklich nur Junioren.
Eben, da kommst du nicht mehr nach mit all diesen Spielern. Du hast Weibel, das Bütiker schon fast vergessen. Dann hast du Ruiz, du hast Besio, du hast...
Mai ist auch erst 19.
Du hast Mai, du hast Scherer und da haben wir wahrscheinlich noch drei vergessen, die auch irgendwie in diesem Umfeld sind. Also,
ich habe jetzt die Bank angeschaut und mal die, all die Namen, die draufgestanden sind, mal schon zusammengerechnet. Und wer natürlich so ein bisschen oben ausragt, alterstechnisch, ist der Vatti. Der Vatti ist 30. Aber jetzt der Vatti mal... Als
der Papa.
Als der Erziehungsberechtigte von denen angeschaut. Weil irgendeiner muss ja auch ein bisschen aufpassen. Und wenn der Watti wegrechnest.
Von der Kiste gestellt, oder?
Wenn der Watti wegrechnest, hat die Bank gegen Basel ein Durchschnittsalter von 20,2 Jahren gehabt. Das ist schon. Finde ich schon wild. Mit dem Watti sind es 21,3. Die Zahl sieht dann nicht mehr ganz so gut aus. Darum habe ich mir beim Watti noch eine Geschichte einfallen lassen, wieso ich ihn nicht in den Durchschnitt reinrechne.
Also komm, ich habe mal zu dem Thema Bank habe ich mir noch etwas aufgeschrieben, weil jetzt ist es natürlich schwierig, um das irgendwie anzubringen, weil wir wirklich, also wir spielen einfach richtig gut. 10 Spiele umgeschlagen. Mhm. In der Rückrunde kennt man in St. Gallen gerne nicht, dass man auch eine Rückrunde irgendwie kann, fast jedem Spiel punkten. Also fast die letzten 10 Spiele einfach punkten. Wir haben nur Servette daheim und das total dämlich verloren. Alle anderen Spiele haben wir zumindest unentschieden gespielt. Und gleich haben wir ja immer so ein bisschen über die Bank geredet, hey, da kommt in der zweiten Halbzeit wenig. Mhm. Ja, man weiß, die Jungen, von denen erwartest du es vielleicht auch nicht. Hättest du aber wie gehofft, dass du zwei, drei Spieler noch hast, die eine gewisse Entwicklung gemacht haben, wo du weißt, die können den Impuls von der Bank liefern. Und ich glaube, wir haben bis jetzt heute noch fast gar nichts Negatives gesagt, aber wenn ich so etwas Negatives würde anbringen, würde ich wahrscheinlich am ehesten so ein bisschen in diese Richtung gehen. Also weißt du jetzt mit dem Konitzki, der auch noch jung ist, oder? Der hat grossartige Spiele in der Conference League gemacht.
Ja, genau, ihn hätte ich jetzt von dieser Aussage ausgenommen, respektive ihn gerade als Antithese zu dem, was du sagst, bringen, weil ich finde, er ist gegen Basel schon sehr stark gekommen.
Ja, aber jetzt über die letzten, reden wir nicht nur über Basel, sondern tun wir es ein bisschen auf, so über die ganze Rückrunde. Ich sage ja nicht, dass das am Konitzki liegt, da wird es Gründe geben dafür, aber ich wünsche mir, dass so Konitzki, ein Stevanovic, ein Efekele, so ein die gestandene Rotation slash Ersatzspieler, die wir haben, dort hätte man schon erhofft, dass da so ein der nächste Schritt kommt irgendwie, oder? Konitzki nehme ich auch aus. Er hat wirklich Pech gehabt mit Verletzungen. Und also das ist ein grosses Versprechen für die Zukunft. Aber ja, wenn man es vielleicht namentlich benennen will, kennt man Stevanovic sicher in den Sinn. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Efekele auch. Kommt auch keine Einsatzminuten mehr
über. Ja, Efekele ist auch erst ein halbes Jahr da. Ein junger Stürmer, der aus dem Ausland kommt und nicht grad funktioniert, hat sich, oder allgemein ein junger Spieler, der nicht grad funktioniert, hat sich in der Vergangenheit schon etwa mal noch gezeigt, wie es dann plötzlich kann gehen. Ich erinnere mich jetzt da, glaube ich, gerade auch an Victor Ruiz, hat ja auch irgendwie das erste Dreivierteljahr, wo er da war, hat er überhaupt nicht funktioniert damals und plötzlich hat er den Knopf auf die Tür und ist ein Leistungsträger geworden. Also ich glaube, dort darf man es wie noch nicht gerade so zu 100% verschreien, aber gerade Stefanovic finde ich sehr ein gutes Beispiel. Stefanovic hat man sehr einen langen Vertrag gegeben, hat ihn wahrscheinlich auch als zukünftigen Leistungsträger wollen aufbauen. Ich glaube, mit der Vorstellung hat man ihn damals auch gekauft. Und ich finde ihn sehr, ja, sehr passend für das, was du sagst. Ja, man ist jetzt, glaube ich, 23 oder 24. Müsste ja eigentlich in dieser Mannschaft mittlerweile eine Rolle können übernehmen können. Wo auch tragend ist, gerade auch in Anbetracht dessen, dass auf dieser Position oder auf einer Position, wo er grundsätzlich ja könnte spielen, ein Behar Nesyri mit einem Kreuzbandriss ein Jahr ausfällt. Da würde ja auch für ihn automatisch Platz geben.
Da lasse ich zuerst mal Holz an und sage nachher dazu, dass du schon absolut recht hast mit dem. Ich hätte mir vielleicht einfach im Winter so vom einen oder anderen Spieler noch so ein bisschen gemerkt, so, oh, der hat jetzt eine Entwicklung durchgemacht. Ouattara können wir auch bringen. Ouattara jetzt gerade in den letzten zwei Spielen so ein bisschen aufgekommen. Vielleicht hat das jetzt einfach nur ein bisschen Zeit gebraucht, oder? Für die Spieler, die wir jetzt hier auch angetönt haben. Ja.
Hast du eine Erklärung für das? Wieso die Entwicklung vielleicht noch nicht so stattfindet, wie man sich das dann insgesamt vorstellt? Weil ich habe eine. Vielleicht.
Also, man hat sich sicher, vielleicht vorneweg, ich glaube, man hat sich im Winter ganz klar dazu bekennt, dass man als Verwaltungsrat am Roger Stilzer nicht mehr Geld gibt. So, um jetzt noch neue Spieler holen, oder?
Aber da würde dafür sprechen, dass man auf die eigenen setzen und dort auch ein gewisses Entwicklungspotenzial sieht.
Korrekt. Ja, also ich sehe das Entwicklungspotenzial sehe ich ja auch. Aber ich glaube, man hat schon im Verwaltungsrat gesagt, hey, ja, der Winter, bewusste Entscheid, wir geben dem Roger Stilz nicht mehr Geld, weil also der kann nichts machen, wenn er keine Kohle überkommt, blöd gesagt, oder? Und wir gehen mit dem Kader, den wir jetzt hier haben, mit dem Virinaz geholt, auch ein Versprechen für die Zukunft.
Körper wie ein Pferd.
Und sieht der schnellst.
Ja.
Das habe ich auch spannend gefunden. Dass man den für den Sommer behutsam aufbauen will. Aber dort haben wir wie so den Entscheid hat mir einfach gefällt, oder? Und gesagt, gut, man setzt auf die Jungen. Gutes Argument. Hast wenig Gegenargument, wenn du sagst, man setzt auf die Jungen. Und vielleicht hat man das auch ein bisschen budgetiert, dass man halt sagt, du ja, unter Umständen haben wir dann halt einfach 50, 60 gute Minuten. Und nachher bringen wir die Jungen, zum die aneinander bringen, oder?
Genau, aber du da, dass du keinen Spieler holst und die Jungen bringst, kommen ja die Jungen automatisch mehr Spielzeit
Korrekt.
Über, als sie sonst unter anderen Umständen würden überkommen.
Absolut.
Da würde aber für mich auch dafür sprechen, dass sich ein Junge schneller entwickelt, weil er mehr Einsatzzeit hat.
Absolut, ja, genau. Also, so wie es jetzt aufgeht, ich meine, du bist 10 Spiele umgeschlagen. So wie das jetzt aufgeht, gibt es ja allen recht.
Es gibt allen recht, ja. Ja, das stimmt.
Oder?
Mhm. Es wird natürlich auch gar, gell, es wird nicht rotiert.
Es wird nicht rotiert. So spielen konsequent die Elfen, die gleichen Elfen. Nein, die gleichen 11 Jungs. Ja, plus minus. Vielleicht mit einer Anpassung oder so mal. Aufgrund von Sperren oder Verletzungen. Aber sonst, die 11 sind gefixt. Darum, ja, es geht jetzt wunderbar auf mit diesen Jungen, die sich dran antasten können. Das tut ihnen wahnsinnig gut für die nächste Saison. Hast du einen Ouattara, der dann vielleicht auch ein bisschen aufkommt. Vielleicht hast du einen Konizke, der dann wieder aufkommt. Das macht das Ganze dann ein bisschen dynamischer. Gerade insbesondere, wenn du in einer nächsten Saison vielleicht international spielen. Man weiß es noch nicht. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen das Glück, das Thun so weit weg ist, dass man sich die Meisterfrage nicht mehr hat müssen stellen.
Bevor wir jetzt die Situation, die Ausgangslage-Tabelle noch besprechen, habe ich noch etwas, was mir am Basel-Spiel jetzt nochmal vermehrt aufgefallen ist. Das würde ich noch schon bringen, weil nachher ist auch nicht mehr passend. Du hast dich ja schon etwa über Ballkind aufgeregt.
Aha.
Und wer da so ein bisschen die Fußballmedien, die international verfolgt, hat ja jetzt vielleicht auch gesehen, dass in Deutschland so das Hütli-Prinzip so wird forciert werden. Und in St. Gallen hat man aber jetzt da wie so ein bisschen eine eigene Art und Weise gefunden, wie man mit dem umgeht. Und zwar ist mir vermehrt aufgefallen, dass der Lukas Watkowiak auf der Trainerbank oftmals einen Ball schnappt. Der hat oftmals einen Ball in der Hand, wenn er irgendwie mal einen so bei ihm in der Nähe aus dem Spiel rausgeht, dann nimmt er den zu sich, legt ihn neben sich her und wirft ihn dann einmal schnell einem eigenen Spieler zu, wenn es in der Nähe von ihm einen Einwurf gibt.
Schief?
Und ich finde, er müsste genau aus dem Grund müsste er vielleicht mal unsere Ballkinder schulen. Weil du hast ja da auch schon angeboten, aber ich glaube, es ist doch nicht so ganz realistisch, dass man jetzt dich da als Ballbub
Lehrer
ist das Wort, ja. Irgendwie engagiert. Aber vielleicht könnte man ja da über den Watti so ein bisschen deinen Gedanken so fertig denken und so deine Vision dort umsetzen.
Ja, ist mir jetzt aber auch schon länger nicht mehr auffallen. Also Ballbuben machen es momentan hervorragend in St. Gallen.
Das zu dem.
Ich will nur mal zurückkommen zum anderen, weil gehen wir dann noch ein bisschen strukturiert an. Oder, also, entscheidend im Winter, man sagt, man geht mit dem Kader in die Rückrunde, man hat vielleicht auch Thun ist so überlegen, also auch wenn jetzt, sagen jetzt blöd gesagt, noch zwei Spieler geholt hättest, einen Nesiri-Ersatz und nochmal einen Stürmer oder was auch immer, dass das brillante Thun irgendwie, dass du da nicht näher wärst, das ist de facto blöd gesagt, unmöglich, weil du nicht alles gewonnen, oder? Also, der Druck hast du in dem Fall wie nicht, jetzt kann man sich wirklich damit befassen, hey, wir gehen einfach in die Top 3, haben wir übrigens mittlerweile schon 8 Punkte Vorsprung auf den 4. Platz. Also machst alles richtig, führst gleichzeitig die Jungen schon als Kader an. Und das spricht dafür, dass das auch für die Zukunft wahnsinnig viel positive Punkte mit sich bringt. Außer eben, und das war eigentlich der Ursprung, dass der ein oder andere Spieler, den wir im Kader haben, eher stagniert oder keine Entwicklung macht von dieser zweiten Garde. Du hast mich nach den Gründen gefragt. Ich glaube, die sind individuell. Ich glaube, dass jeder Spieler seine eigenen Gründe, wieso der eine fühlt sich nicht wohl, der andere weiß nicht, Problem mit der Familie, der dritte Problem mit dem Deutsch vom oder mit der Sprache vom Trainerteam, ist scharf, ist soft, keine Ahnung. Aber ich glaube, im Endeffekt, durch das man jetzt die Jungen so gut dran anführen kann, ist das hure vielversprechend auch für die nächste Saison.
Das sehe ich auch so. Ja, eben gerade auch Ouattara, wo du erwähnt hast, der hat noch keine 120 Minuten gespielt in dieser Saison. Der braucht wahrscheinlich für die Entwicklung schon auch einfach noch ein bisschen mehr Spielzeit. Aber die wird er jetzt über den Rest der Saison sammeln. Und dort hat man ja, glaube ich, auch eine erschwingliche Kaufoption, so wie ich da mal irgendwo gehört habe. Also da gibt es schon Spiele, da gibt es Spieler mit Potenzial, auf jeden Fall, ja. Jetzt sind wir, du hast wahnsinnig viel positive Punkte aufzählt, wir sind zweite. Top 6 hat man im vorletzten Spiel schon fix erreicht, was ja ein Saisonziel war. Man ist im Göpp-Halbfinale, hat dort den Yverdon auswärts, was auf dem Papier ja auch als absolute Pflichtaufgabe im ersten Moment aussieht. Und mit einer allfälligen Qualifikation für das Göpp-Finale hat man ja das zweite Saisonziel auch erreicht. Also wir sind eigentlich absolut im Soll. Thun ist absolut, oder performt über, ist vorne weg. Wir haben aktuell einen Punkteschnitt von 1,86 Punkten im Spiel. Basel ist letztes Jahr mit 1,9 Punkten Meister geworden. Also wir sind der Meistermannschaft von Basel absolut auf den Fersen. Wir wären letztes Jahr um diese Zeit wären wir mit 4 Punkten Vorsprung Erster gewesen. Eigentlich alles fantastisch, aber gleich sind wir alle so ein bisschen nicht euphorisch.
Für die Euphorie, also die Euphorie kommt dann schon. Spätestens vor dem Cup-Halbfinale Niveau Deutschen, jeden euphorisch in St. Gallen, da habe ich keine Angst. Und in der Meisterschaft, das haben wir ja auch erlebt, so dadurch, dass Thun einfach jedes Spiel gewonnen hat und jeder denkt ja gross. Jeder ist ja auch so ein bisschen in St. Gallen, mir wird auch so ein bisschen angehalten dazu, zum gross denken. Die Mannschaft macht es ja auch. Ist halt einfach ernüchternd, wenn du Woche für Woche gut spielst und die verdammten Thuner gewinnen einfach jeden Match. Jeden! Die gewinnen nur mehr. Das ist nervig. So. Da, ich glaube, das hat mega viel mit Thun, ja, hängt mega viel mit Thun zusammen.
Aber wenn jetzt nicht Thun zu Oberstschwer, sondern IB oder Basel?
Dann würde es mich auch nerven.
Aber hast du nicht das Gefühl, es wäre einfacher zu akzeptieren, wenn es einer von denen ist, der die letzten 10 Jahre einfach jedes Mal Meister geworden ist und nicht der Aufsteiger?
Wir haben noch nicht so oft, in der Schweiz haben wir nicht so oft, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Es gibt Saisons, wo eine Mannschaft einfach vorne weggeht, wo irgendwie schon ab Runde 12 das Gefühl, die werden eh Meister, weil es einfach zu gut sind für alle. Bei einem IB Primetime hast du das wahrscheinlich genauso wie bei einem FC Basel halt einfach das Gefühl gehabt. Aber auch ein FC Basel, blöd gesagt, ist schon Meister geworden mit weniger Punkten Abstand. Zum Beispiel letzte Saison. Mhm. Und ich nervt mich einfach mehr ab dem Fakt, dass wir jetzt gerade so eine Saison verwünscht haben, wo eine andere Mannschaft so dermaßen überperformt und wir selber quasi jetzt diese Saison verwünscht haben und nicht einfach eine von denen, wo sag jetzt wie letztes Jahr läuft, wo vielleicht noch Lugano und Basel Top 3 und alle irgendwie 2-3 Punkte auseinander, weil wenn es so wäre, wir könnten genau gleich spielen, aber dann würde es kribbeln. Das Stadion wäre nur ausverkauft, wie auswärts hättest du 2-3'000 Auswärtsfans. Und dadurch, dass jetzt halt einfach ich glaube, es spielt auch nicht eine Rolle, ob es jetzt Thun ist oder IB. Der erste ist einfach zu weit weg.
Ich sage, bei mir würde es in der Wahrnehmung etwas verändern. Ich glaube, es wäre einfacher für mich, die Situation akzeptieren, wenn es einer der Grossen wäre. Dann kämen die Argumentationen mit, die sind die letzten 10 Jahre Meister geworden, da ist viel mehr Geld im Spiel, da ist viel größere Maschinerie, die haben sich im Winter mit Millionen können eine Sende holen aus der Bundesliga etc. Ich habe das Gefühl, es wäre für mich einfacher, um die Situation so hinzunehmen und dementsprechend dann auch sagen, hey, das ist eine Top-Saison, wir sind Zweite, wir sind absolut im Soll, als es jetzt ist.
Ja, ich kann natürlich den Gedankengang nachvollziehen, mir geht es ein bisschen anders. Das ist ein Once-in-a-Lifetime-Thing, was da Thunga macht. Also, das ist unglaublich. Das wird europaweit Wellen schlagen, wie der Aufsteiger eine ganze Liga, weil ja blöd gesagt für die Liga spricht, aber so dermaßen kann dominieren. Übrigens auch gestern in Bern nochmal. Ich meine, IB ist besser. Mhm. Die ganz erste Hälfte. Also, die haben irgendwie den Karren dicht. Zweite Halbzeit, sie kommen einen Penalty über.
Verschüssen.
Ein Goal wird aberkannt wegen einem Foulspiel. Und gleich in einem Selbstverständnis im Wankdorf, Wienen, Meister, schiessen zwei Goal und lassen nachher nichts mehr anbrennen. Fast nichts mehr.
Aber auch da war es wie gegen uns. Schwache erste Halbzeit, sie kommen aus der Pause, können einfach 2-3 Schippen drauflegen und einfach die Maschinerie irgendwie ins Rollen bringen.
Dann muss man doch einfach nur, ja, also ich bin so weit, ich habe abgehakt mit dem, ich bin auch nicht mehr frustriert, so die Phase ist vorbei, die habe ich gehabt. Wir haben es, ja, weiss nicht, vielleicht haben wir sie die ersten zwei Spiele verzockt, zum Tun so ein bisschen unter Druck zu setzen, um die Köpfe noch so ein bisschen rattern zu lassen. Mit den 5 Punkten, glaube ich, die wir dort verschenkt haben, Servette und Luzern. Wenn die 5 Punkte vielleicht, weißt du, dann würde vielleicht in Thun der ein oder andere Kopf fängt vielleicht noch ein bisschen eher anrattern. So kann natürlich ein Mauro Lustrinelli schon sagen, ja, wir genießen einfach die Reise. Weil 40 Punkte einfach auch sehr viel sind.
Oder? Ja, die Reise findet natürlich auch auf einer wunderbaren Autobahn ohne Verkehr statt.
Ja, ja, schön gesagt. Ja. Darum, ja, ich kann dich nachvollziehen, wenn du sagst, es ist frustrierend, weil es jetzt halt gerade
Thun ist. Nein, ich sage nicht, es ist frustrierend, ich sage nur, es fällt mir schwerer,
zu akzeptieren,
um den zweiten Platz als Erfolg zu sehen oder die Situation akzeptieren. Frustrierend finde ich es nicht. Ich glaube, ich hätte vor der Saison unterschrieben, dass wir zu dem Zeitpunkt Zweiter sind und im Cup-Halbfinale spielen können. Das hat die unterschrieben.
Das ist mir jetzt so ein anderer Gedanke durch den Kopf. Aber der spreche jetzt.
Der aber sag dir noch schnell, hättest du auch nicht unterschrieben? Hätte ich dir im Juni gesagt, wir sind nach 29 Runden gespielt, auf dem zweiten Platz und sind im Cup-Halbfinale. Hättest du es ja genommen?
Ja, sicher. Ich habe vielleicht noch gefragt, wie viel Rückstand haben wir auf den Erst.
Dann hätte ich gesagt, 14 Punkte.
Dann hätte ich es verdammt.
Und dann hättest du es auch genommen.
Hätte ich auch angenommen. Gerade mir vor der Saison.
Ja, wo es so gestänkert haben. Schlechter Kader und schlecht aufgestellt und bla bla bla.
Ja.
Ja.
Ich finde es fast schön, dass wir das auch machen. Dass wir uns da mal ein bisschen zurücksinieren. Und
wir sind ja so wahnsinnig reflektiert.
Nein, aber es zeigt ja einfach, ja, wie schnell das kann gehen im Fußball. Was ich einfach vielleicht wirklich anders sagen würde, ist, ich bin der vollsten Überzeugung, dass wir in St. Gallen noch keinen besseren Trainer haben wie Eno Masson.
Nie.
Noch nie. Das ist mit Abstand das Professionellste.
Nicht mal der Joe Zimbauer.
Nicht mal der Ferrari Joe. Ja.
Das heisst nicht etwas.
Das heisst nicht etwas. Ja. Nein. Ich glaube, das Professionellste und Stilsicherste, das ich in St. Gallen je gesehen habe, ich bin der Meinung, er holt absolut das Maximum aus dem Kader raus. Wirklich, er drückt die Zitrone bis zum letzten Tropfen aus. Und ich glaube auch, dass wir ein Eno Masson genau noch 15 Monate, vielleicht 14 Monate da haben. Und dann ist ein Eno Masson reif für größere Aufgaben wie St. Gallen. Zukunftsmusik.
Zukunftsmusik. Ja.
Aber habe ich schon wirklich das Gefühl. Ich glaube aber,
das ist auch, gell, es ist eher sicher, aber ich finde, in dem Moment kommt dann das Team oft auch ein bisschen schlechter weg. Wir haben ja, glaube ich, auch noch nie einen Trainer gehabt, wo so akribisch auch in einem Team gearbeitet hat.
Ja, ich rede vom Trainerteam. Das ist natürlich nicht eher allein. Aber
natürlich würde er auch wechseln, oder? Genau. Aber ja, es gibt natürlich ganz viele Gründe, die dafür sprechen, dass er einen extrem guten Job macht. Auch die Art, wo du angetönt hast vorher, wo er eine Pressekonferenz hat. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen warm werden mit dem. Am Anfang haben wir wie so mit der deutschen, direkten, schon auch trockenen Art von ihm nicht so wahnsinnig viel können anfangen. Aber wir lernt ihn ja dann auch so ein bisschen kennen über all die Pressekonferenzen.
Wenn eine stattfindet.
Und Interviews. Und ich glaube, mittlerweile, ja, können wir schon sehr schätzen, was wir an ihm haben. Und ich schaue auch gerne zurück auf die Folge, die er bei uns gehockt ist.
Hey, ich glaube, als Verein hast du schon den Next Step gemacht. Also ich glaube, wenn ein Eno Masson irgendwann, weil er und sein Team einfach zu beliebt ist auf dem Markt, weg wäre, dann würde ich mir so krass wünschen, dass man wieder ein Trainerteam holt. Und nicht so ein, weiß ich nicht, irgendein Schweizer Trainer, der einfach allein kommt und noch eine Assistenz. Also,
Giri Sforza.
Ja, zum Beispiel. Oder
ich glaub schon.
Marc Schneider oder irgend so etwas. Weißt du, einfach so.
Das
so viel
merkt,
mehr,
da, ja, wie,
so viel mehr Substanz. Ja.
Ich glaube schon auch, dass man in dieser Hinsicht als Verein so in der internationalen Wahrnehmung kann einen Schritt führen machen. Wir reden ja immer von erfolgreichen Transfers in grosse Ligen, dass das auch einmal attraktiver macht für junge Talente und auch so eine bessere Verhandlungsposition gibt, wenn es darum geht, zum jetzt einen Alessandro Vogt zum Beispiel verkaufen. Und ich glaube, das Gleiche ist schon auch bei einem Trainer jetzt der Fall. Ich meine, Masson hat Bundesliga trainiert, hat dort nicht funktioniert, hat einen Schritt zurück gemacht zu St. Gallen. Und wenn jetzt er wieder in die Bundesliga wechseln würde, würde es da, glaube ich, schon auch international Möglichkeit geben, um einen anderen ähnlich talentierten Trainer zu holen.
Glaube ich auch.
Ich glaube, es wertet den Verein auf.
Definitiv. Sehr schön. Jetzt sind wir da schon fast einen Fußballmatch lang am Schnorren. Was haben wir denn noch Schönes? Hast du gerade etwas?
Ja, ich habe eigentlich, wenn wir schon bei all diesen lobenden Worten sind, den Lukas Görtler noch schnell wollen erwähnen. Er hat sein 200. Spiel gemacht für den FC St. Gallen. Ich glaube, eine Lobeshymne über ihn und seine Person ist nicht nötig. Wir wissen alle, wie sehr dass wir es schätzen, dass der Lukas Görtler bei uns ist. Er hat ja da auch oder hat uns ja schon sehr, sehr viele gute Momente und er beschert. Ich glaube, wir schätzen auch alle die Art, die er hat, wo er ansteht und auch einfach sagt, wenn er denkt. Das ist, glaube ich, etwas, was grundsätzlich ein bisschen verloren geht im modernen Fußball. Wenn ich persönlich oder wenn ich besonders herausheben will, ist das Interview, das er, glaube ich, SRF gegeben hat nach dem Match, wo er auch ein absolutes Liebesbekenntnis an FC St. Gallen abgibt, wo er aber auch offen sagt, dass er ursprünglich den FC St. Gallen nur als Zwischenstation gesehen hat und dann sich in das Trikot und in die Region verliebt hat, lohnt sich absolut zum Nachschauen. Und ich glaube, danke Lukas Görtler für 200 Spiele in Grün-Weiss.
Ich glaube tatsächlich, bei ihm sind es 200 Pflichtspiele. So ist das gegangen. Dass bei ihm nicht 200 Spiele sind. Und darum ist nur der Okorocic geehrt worden, weil es bei ihm quasi das 100. Spiel war und weil es beim Görtler das 200. Pflichtspiel war, hat man jetzt ihn da. Darum wäre wie logisch gewesen, wenn so beide.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das ist wegen dem. Wegen dem ist das so gelaufen. Ja, wunderbar zusammengefasst. Er bleibt eine Bereicherung für die ganze Region und er ist halt auch...
Ja, und auch für die Liga.
Ich wollte sagen, auch für die Liga schweizweit und er ist eben auch immer noch... Er ist einfach sportlich. Er ist ja nicht einfach nur der Mensch. Sondern er ist einfach immer noch richtig gut. Und in fast jedem Spiel, einer, der vorne weggeht, in fast jedem Spiel kann er den Unterschied machen. In fast jedem Spiel gibt es auch irgendeinen frechen Pass, wo niemand damit rechnet, der nachkommt und zu einer guten Chance führt. Übrigens auch gestern wieder gegen den FC Basel 3-0. Da kommt so ein hoher Ball vom Görtler, wieder zurückgeleitet nach Bukalfa. Hast du auch gesehen, wie er sich da gefreut hat, so, wie es einfach eine gute Idee war. Hey ja, Konstanz führt wahrscheinlich zu Erfolg und da sind wir auf sehr, sehr gutem Weg, auch für die Zukunft. Ihr merkt daheim, heute ist so richtig eine sogenannte gute Laune-Folge.
Ja, wir haben auch echt viel Grund dazu, zum mal positiver, ein bisschen positiver schwätzen und ich hoffe, so geht es jetzt auch weiter.
Mario Gili.
Gut, ja, habe ich vergessen.
Wir haben über ihn geredet vor zwei Wochen. Er verlor den FC St. Gallen im Sommer. Das war ein Thema in bekannten Foren vom FC St. Gallen. Und
er hat ja auf LinkedIn kommuniziert.
Ja. Aber er ist diskutiert worden im Forum. Und ja, ich glaube, es gibt schon noch einige Sachen, die wir hier einfach berichtigen wollen. Ja, erstens, er war nie in einer Wege mit dem Tommy Wiese und dem Alain Sutter. Stimmt nicht. Und so wie wir das jetzt da mitbekommen haben, gibt es auch keinen Grund zum Angst haben, aktuell gerade, dass er wieder zu GC gehen wird. Nein, wir haben noch kurz Kontakt mit ihm. Und er hat sich bedankt für unsere Worte vor zwei Wochen. Und sehr, sehr ein abgeklärter, souveräner Mensch, also ich kann es nicht anders sagen. Schießt mich ein bisschen an, dass er geht. Bin aber auch optimistisch, dass wir die vakante Position in St. Gallen gut können besetzen können. Auf dem Weg, Mario, nochmal alles Gute. Und ich glaube, er war fast 9 Jahre da gewesen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es sind fast 9 Jahre.
Wenn es jetzt nur 7 wären, wäre das ja fast 9.
Das stimmt, schön gesagt. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht kann es auch sein, dass es dann irgendwann nochmal ein Comeback gibt in St. Gallen. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht abschreiben. Alles Gute!
Niki, da meine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal etwas einfach mal für die Allgemeinheit gemacht? Weißt du, so ein Dienst, wo du das Gefühl hast, der nützt auch der Gesellschaft etwas und nicht einfach nur dir und deinen persönlichen Interessen?
Hey, ich habe letztens... Ich fange jetzt an, wenn ich gehe Glas entsorgen. Tue ich wirklich vom Gurkenglas, vom guten alten. Tue ich den Aludeckel wegschrauben, den im Alu entsorgen, separiert vom weißen Gurkenglas, dann tue ich nämlich ins Weißglas rein.
Nimmst du einmal dann auch das Papier weg vom Gurkenglas? Weil das würde dann grundsätzlich auch ins Altpapier gehören, um jetzt dann noch schnell so ein bisschen fertig zu denken als vorbildlicher Recycler.
Super. Danke, Sam. Mache ich nicht. Aber ich denke, jetzt kann ich mich da raus.
Das, was du sagst, finde ich gut. Aber ich finde es auch ein bisschen grusig, weil ich gehe nicht so regelmässig Altglas entsorgen. Und wenn der Deckel immer drauf ist, ist es ein bisschen grusig, um den Deckel wegzunehmen und dass er separiert nachher reinwerfen, weil es schmeckt dann auch so ein bisschen streng.
Ja, eh. Ja, also darum sage ich, ich mache da etwas für die Allgemeinheit. Aber Sam, vielleicht könnte ich ja noch mehr machen für die Allgemeinheit.
Genau, weil wir haben ja jetzt neuerdings, wir haben das auch schon ein, zwei Mal angetönt, wir haben jetzt also Partnerschaft, dürfen eingehen mit dem Blutspendenzentrum Ostschweiz. Und ich glaube, jetzt ist Zeit, dass wir einfach auch mal ein bisschen Werbung machen.
Gehen wir Blutspenden, damit nochmal. Genau. Aber wo denn?
Zum Beispiel. Am 11. März kann man das in Wittnau im Metropolsaal machen, vom 16:30 bis am 19:30. 16:30 bis 19:30, dass da auch klar am Abend ist und nicht am Morgen. Oder aber am Montag, 16. März, im katholischen Pfarreizentrum in Wiel, dort vom 4. bis am 8. Und die letzte Möglichkeit, die wir haben, bis dann das nächste Handlich kommt und vielleicht weitere Informationen. Das wäre der Mittwoch, der 18.03. in Gonten, in der Mehrzweckhalle. Und zwar vom 6. bis am 8. Und für die uns jetzt beim Spazieren mit dem Hund oder vielleicht beim Altglasen sorgen lassen, die ganzen Informationen, die gibt es auf Instagram oder sonst auf der Webseite vom Blutspendezentrum.
Sehr schön. Wo gehst du Blutspenden? Gehst du auf Gonten nur?
Wenn ich jetzt da müsste wählen, würde ich glaube Wiel nehmen.
Wiel?
Ja.
Okay, ich will wahrscheinlich noch auf Wittnau gehen.
Wieso?
Weiss nicht. Hopp, Wittnau.
Wegen guter Körpererinnerung.
Ja, ja, ey.
Hast du das Gefühl, da gibt es noch Wurst nachher?
Glatt gemeint, dort gibt es noch Wurst nachher, ja. Also, vielleicht.
Ich weiss auch nicht, zu Wiel im katholischen Pfarreizentrum haben sie wahrscheinlich nicht extra noch einen Grill aufgestellt.
Wer weiss. Perfekt, also dann tun wir noch einen sportlichen Ausblick machen.
Yes.
Zwei Spiele, keine englische Woche, das erwähnt. Lugano daheim. Samstagabend, Topspiel, wenn man so will. Kommt im Fernsehen zumindest.
Im Fernsehen kommt auch Zürich gegen Lausanne.
Ja, aber es kommt auf SRF. Dank Gästen können sie ein bisschen länger Fußballspiele übertragen. Können wir eigentlich noch froh sein. Und sie auch auswärts. Ich sage ja, wenn wir Lugano nächsten Samstag schlagen, dann lassen wir uns die Top 3 nicht mehr nehmen.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Lugano gegen Lugano Platz 2 sichern, sogar.
Oder so. Ja, das ist noch ambitionierter.
Ja. Ich glaube, also ja, also da, du, da wo du sagst, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass das eintrifft. Aber ich glaube, gegen Lugano die Leistung von Basel bestätigen. Ja, und dann sie auswärts ist natürlich... Für alle, die gerne ins Wallis fahren, sowieso ein Highlight. Ist, glaube ich, auch Samstagabend, 8:30. Wird ein bisschen Sport. Aber auch das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Weil spätestens, wenn man jetzt hier zweimal gut liefert, dann sollte Top 3 ja absolut eingetütet sein.
Ja, also eben, ich habe es mir noch angeschaut. Wenn man jetzt Lugano schlägt,
dann schlägt man eben nicht, selbst ja, Problem.
Wenn man Lugano schlägt, haben wir 8 Punkte Vorsprung auf Lugano und auch mindestens 8 Punkte weiterhin auf Basel. Also
Basel ist viert.
Basel ist aktuell vierte und auf die haben wir jetzt aktuell 8 Punkte Vorsprung. Mhm. Und so wie die gestern geshootet haben, ich weiß nicht, kälter wird es gar nicht in den nächsten Tagen.
Wer haben die? Wo spielt Basel?
Basel spielt.
Weil je nachdem ist da ja schon auch so rein, weißt du, vielleicht von der Zeitzone oder auch von der Klimazone schon herausfordernd.
Ah, sie spielen daheim. Im Kühlschrank Basel. Daheim gegen Servette. Ja, vielleicht haben sie nicht mehr Erfolg geschossen. Aber selbst wenn sie wieder gewinnen, es bleiben einfach 8 Punkte, die wir dann fahren. Und wir sind so stabil. Wirklich, ich habe nicht Angst, dass wir 8 Punkte vergeigen. Kann man wirklich nicht
vorstellen. Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich freue mich auf den Samstagabend, weil ich würde gerne, dass du Behrens Kruzias, heisst der Kruzias? Kruzias, ja. Oder? Kruzias. Ja. Zusammen auf dem Platz gewesen, weil die haben uns etwa zusammen gespielt. Ach, ich glaube, beste Freunde sind es immer noch nicht. Aber ich würde auch gerne mal 90 Minuten so hautnah miterleben und mir selber ein Bild machen, wie gut das die wirklich haben miteinander.
Wenn die sich gegenseitig würden die Pfustschnorren hauen auf dem Platz, gäbe es zweimal rot. Auch die Tätigkeit gegen einen eigenen Spieler ist eine rote Karte.
Dann wäre es so ein bisschen ähnlich wie bei dem Spiel in Brasilien, wo Belo Horizonte gegen Cruzeiro oder so gespielt
hat. Packst du jetzt einfach nicht aus deinen Notizen runter, dass du schnell reinpacken
willst? Ja, da lohnt sich nämlich auch noch zum Anschauen. Dort hat sie im Spiel 23 rote Karten.
23?
Ja, hat halt Schlägerei gegeben. Mit unter hautnah dabei der Hulk. Von dem würde ich halt auch nicht Fuß kassieren.
Nein. 23, ja.
Das ist grossartig, 23 rote Karten.
Weiß nicht. Weißt du, wie ich das für grossartig sagen? Ich finde es einfach nur noch dumm. Eigentlich.
Ich kann die Videos dazu auch anschauen. Es ist
schon sehr dumm, oder? Mhm. Ich glaube, ich habe sogar ein Video gesehen. Aber ich
habe nicht gewusst, ein Faustkampf.
Ja, aber dann brichst du das Spiel ab und beide Mannschaften.
Chiri hat es, glaube ich, auch abgebrochen. Ja. Aber wir haben ja keine Leute mehr gehabt.
Ja, logisch. Mit 23 roten Karten. Ja, verrückt. Also ich bin froh, wird da immer noch geshootet, gerne mit vielen Emotionen, aber so, dass es keine 23 rote Karten braucht. Am liebsten gerne keine. Nächsten Samstag im Halbspiel gegen Lugano, zumindest für unsere Buben ja nicht. Buben nicht. Bei Lugano ist mir eher noch egal. Und ja, dann, ich glaube, ich habe gestern, hat mir ein Kollege gesagt, Niki, es ist im Fall auch egal, wenn es mal eineinhalb Stunden geht. Ich will es dann wirklich sagen. Es ist auch mal egal, wenn es mal eineinhalb Stunden geht. Ich glaube, Ziel erfüllt. Liebe also, Grüße.
Hey, jetzt hören wir eineinhalb Stunden, reden gefühlt 20 Minuten über den Vogt und über nicht fixe Transfers. Dann steigst du ins Auto ein und der Sieg hat unterschrieben. Damit nochmal. Musst du die Medienmitteilung noch lesen? Tönt also schon ein bisschen danach, als wären wir nicht ganz so glücklich, wie da alles gelaufen ist. Ja, nun, sei wie es ist. Wir reden in zwei Wochen über das. Hätte ich jetzt vorgeschlagen.
Hörnli, der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag, dort, wo du Podcast hörst.